Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird mal wieder über Trades abgenerdet, denn morgen, am 15. Dezember, ist ein besonderes Datum im NBA-Kalender, denn eine ganze Reihe an NBA-Spielern, die bis heute, bis zum 14.12. nicht getradet werden durften, dürfen ab morgen getradet werden. Das heißt, Trades werden einfacher, damit werden sie auch wahrscheinlicher. Vor diesem Datum sieht man selten Trades. Das heißt jetzt nicht, dass es morgen sofort losgeht. Die meisten Trades im Liga-Jahr sieht man immer noch kurz vor der Trade-Deadline, die ist erst im Februar. Aber ab morgen ist es auf jeden Fall realistischer, dass bald was passiert. Und das habe ich zum Anlass genommen, heute mal die wahrscheinlicheren Trade-Kandidaten, die heißeren Trade-Kandidaten, die heißesten Namen in den Gerüchten, die man so in den letzten Tagen und Wochen gehört hat, hier im Pod mal zusammenzufassen und zu besprechen. Und dafür habe ich mir reingeholt einen der absoluten Experten auf diesem Gebiet im deutschsprachigen Raum. Es ist kein geringerer als der Sven Scherer. Hey Sven.
Hallo Jonathan.
Ja, freut mich, dass du wieder am Start bist. Du bist einer der eher selteneren Gäste, nach denen auch immer wieder verlangt wird. So, ey Sven, immer coole Pods mit ihm. Wann gibt's den nächsten? Und da habe ich gedacht, komm, das ist doch hier der richtige Anlass. Du kennst dich da so gut aus Richtung CBA, Trade-Regeln, zerbrichst dir da regelmäßig deinen Kopf drüber, dass ich dich ja sogar ins Front Office der Phoenix Suns reingebeten habe in unserer Jeden Tag NBA Dynasty League. Und ich muss auch zugeben, dass du da eher der GM bist und also das Daily Business machst und ich das leider so ein bisschen stiefmütterlich behandeln muss in verschiedenen Phasen dieser Saison. Neulich haben wir auch einen Trade durchgezogen, das ist alles auf deinem Mist gewachsen, aber es läuft ganz gut bei uns in der Liga bisher, also vielen Dank, dass du da das Steuer zum größten Teil übernommen hast, nachdem auch unser Dritter im Bunde im Front Office der Phoenix Suns sich komplett rausgezogen hat, der Arne, diese Saison leider. Also ich habe mega Bock auf diesen Podcast hier. Jeder von uns hat sich so ungefähr 10 Namen überlegt, die wir jetzt heute hier mal in den Raum schmeißen wollen, bei denen wir einen Trade ja, uns vorstellen können. Oder wie bist du daran gegangen, Sven?
Ja, also im Endeffekt muss man sagen, mir ging es so ein bisschen wie letztes Jahr bei fast allen Kandidaten, wenn ich, sagen wir mal, wenn mir jemand sagen würde, ich würde eine 2-1 Wette machen müssen, würde ich kein Geld drauf setzen, sondern es ist wirklich nur ein einzigen, wo ich mir recht sicher bin. Und das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen spekulativ, die Dinge. Aber es macht halt einfach, sag ich mal, immer Spaß, so ein bisschen drüber nachzudenken und sich halt einfach zu überlegen, für welches Team, für welche Spieler, sag ich mal, würde es da irgendwo Sinn machen, zumindest jetzt in Verhandlungen zu gehen. Ne? Aber oft ist es ja so die sinnvollsten Deals sind die überhaupt nicht zustande kommen. Ne? Das haben wir so die letzten Jahre immer wieder mal gelernt.
Ja, genau. Also es ist einfach extrem schwer, Trades exakt vorherzusagen. Uns gelingt da immer mal wieder ein Glückstreffer, sei es bei der Mock-Trade-Deadline, die wir für Jeden Tag NBA dieses Jahr auch wieder versuchen aufzunehmen. Ich habe jetzt noch nicht gefragt, aber ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich wieder dabei bist, Sven, dass der Tobi wahrscheinlich auch wieder Bock hat. Sehr schön. Luca, der hat keine Wahl, den kann ich zwingen.
Sehr gut.
Ja, das ist einer der Vorteile, wenn man jemanden hat, der fest am Start ist. Tobi und dich muss ich lieb fragen und ich bin auch wieder dabei und ich glaube, wenn wir 4 am Start sind, dann wird es auch wieder geben. Dann haben wir ja auch immer die Mock-Off-Season gemacht die letzten Jahre. Und ab und zu mal gibt es ein Trade oder ein Signing, das ziemlich genau so abläuft, wie wir das im Pod besprochen haben. Aber es ist natürlich so oder so interessant, ja, einfach zu überlegen, was ergibt Sinn, welche Gerüchte klingen irgendwie logisch, dass dieses Team Interesse an jedem Spieler haben soll. Ich gehe da ja nicht immer direkt drauf ein, wenn irgendwelche Gerüchte meistens ein bisschen heißer gekocht werden, als sie am Ende gegessen werden. Es gibt ja fast jeden Tag irgendwelche Gerüchte in der NBA-Medienlandschaft oder einmal die Woche oder alle paar Wochen spätestens haut Shams Charania von The Athletic was raus oder Jack Fisher, der mittlerweile bei Yahoo ist, haut wieder was raus oder Vogue oder Mark Stein oder irgendwelche Beatwriter wollen immer irgendwo irgendwas gehört haben. 90% davon kommt eh nicht zustande oder sogar noch mehr. Deswegen beschränke ich mich meistens hier bei Jeden Tag NBA darauf, drüber zu sprechen. Wenn es dann passiert ist, wenn es durch ist, schwarz auf weiß, wenn auch die Details langsam herausgekommen sind und wir hier schön in die Analyse gehen können. Aber wie gesagt, anlässlich dieses Datums und dass ja, es einfach viele Teams aktuell gibt, viele Baustellen, wo noch irgendwas gemacht werden muss, dann gibt es halt diesen einen Dude, der ganz sicher getradet wird. Also bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher. Das ist auch die einzige Überschneidung, die ich jetzt schon kenne. Ansonsten die anderen neuen Typen auf deiner Liste, habe ich keine Ahnung, wer da steht. Ich kann es mir so halbwegs denken, aber es war nicht so einfach. Also ich habe jetzt auch lange überlegt, wen packe ich hier in meine Top 10 der Trade-Kandidaten und auf eine Reihenfolge konnte ich mich jetzt auch wirklich nicht festlegen. Hast du mir gerade auf Air auch schon verraten, dass wir uns da jetzt nicht drum streiten werden. Oh, was, den hast du auf 3? Ich habe den nur auf 6 oder sowas. Wird es wahrscheinlich nicht geben. Bevor es gleich losgeht, noch ein paar allgemeine Infos. Und die habe ich alle von Bobby Marks, der Fachmann für derlei Sachen bei ESPN ist. Der hat zusammengetragen, dass 74 weitere Spieler ab dem 15.12. getradet werden dürfen. Und somit dürfen 89% aller 441 Spieler mit einem normalen NBA-Vertrag ab dem 15. Dezember getradet werden. 89%. Also nur 11% dürfen weiterhin nicht getradet werden aus verschiedenen Gründen. Und 89% dürfen theoretisch getradet werden. Wie gesagt, das ist alles theoretisch, wer dann praktisch getradet werden wird, das werden wir sehen. Sven, du hattest jetzt das Bedürfnis, nochmal zu erklären, bei welchen Spielern das jetzt überhaupt der Fall ist, dass die ab morgen getradet werden dürfen, wieso die bisher nicht getradet werden durften und welche Spieler auch immer noch nicht getradet werden dürfen. Da gibt es noch weitere Restriktionen, die später im NBA-Kalenderjahr erst aufgehoben werden. Wie sieht's da aus?
Ja, also ich höre da immer so, ich sag mal so halbgares Wissen, weil ganz viele sagen, ja, man kann so die fremden Free Agents zum 15.12. traden und den großen Rest, sage ich mal, zum 15.01. Und das stimmt so nicht ganz. Hm. Also der erste Teil, der ist abgesehen, wenn man jemanden von seinem Trade verpflichtet, korrekt. Denn wann man einen Free Agent traden kann, das hängt davon ab, wie man ihn verpflichtet. Also mit Bird-Rechten oder ohne. Das heißt, alle Spieler, die nicht per Bird-Rechte verpflichtet wurden, und das sind eigentlich immer fremde Free Agents, weil da hat man ja überhaupt gar keine Bird-Rechte. Ja. Das heißt, wie gesagt, dieser Teil stimmt. Die sind ab dem 15.12. verpflichtbar. Aber du hast ja tradebar. Vorher gesagt, tradebar. Du hast ja vorher gesagt, du hast die Liste aufgemacht bei ESPN, da wirst du finden einen James Harden. James Harden ist in Philadelphia geblieben. Philadelphia hat kein Capspace, also die konnten auch nicht ihn mit dem eigenen Capspace irgendwo sein. Und trotzdem kann er theoretisch, das wird ja wahrscheinlich nicht passieren, ab morgen getradet werden. Ja. Und das ist einfach nur, Philadelphia brauchte nicht die Bird-Rechte nehmen, weil Bird-Rechte geht per Definition los ab 120% des Vorjahreseinkommens. Weil das diese 120 sind ja diese Non-Bird-Rechte. Mhm. Und wie der Name sagt, gilt das noch nicht als Bird-Rechte. Und Harden hat für weniger unterschrieben, wie er letztes Jahr verdient hat. Also ist das rein technisch, sind das keine Bird-Rechte gewesen. Er fällt also nicht in die Kategorie von Spielern, die bis zum 15.01. warten müssen, sondern dadurch, dass er weniger verdient wie letztes Jahr, kann er ab morgen schon getradet werden. In Ayton, das ist das andere Beispiel, der hätte, wenn er in Indiana geblieben wäre, ab morgen getradet werden können.
Also wenn die Suns nicht gematcht hätten, das Offersheet der Pacers nicht gematcht
genau.
hätten.
Genau, Phoenix hat gematcht. Sie hatten kein Capspace für ihn. Er hat mehr wie 120% verdient von seinem Rookie-Gehalt von letztem Jahr. Er muss bis zum 15.01. warten. Und ab da sind dann ja fast alle Spieler mit dabei. Aber auch dann gibt es noch ein paar, die es nicht gibt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel LeBron James. Der hat eine Extension unterschrieben im Sommer. Und wenn ich eine Extension unterschreibe, die 105% des Vorjahreseinkommens überschreitet oder mehr wie 2 Jahre on top gesetzt werden, Also, dass er maximal noch 3 Jahre Vertrag hat. Die sind ein halbes Jahr lang nicht tradebar. Und James hat das gemacht kurz nach, irgendwann Mitte Juli oder wann das war.
Ziemlich spät in der Aufsicht.
Genau, also ziemlich spät, sodass mit dem halben Jahr er wenige Tage über die Trade-Deadline kommt. Also das ist ein Spieler, der zum Beispiel in dieser Saison überhaupt nicht getradet werden kann. Ja, oder Spieler, die einen Supermax unterschrieben haben. Ich glaube, Booker müsste im Sommer Supermax unterschreiben.
Genau, Booker, Towns und Jokic.
Genau, also die sind ein Jahr komplett gesperrt seit der Unterschrift. Also auch die können jetzt in der gesamten Saison nicht getradet werden. Also das sind die ganz wenigen Ausnahmen. Ansonsten sind zum 15.01. Ich sag mal dann wahrscheinlich 99%, sowas wird das ungefähr in dem Rahmen sein, tradebar. Aber auf ein paar müssen wir noch einen Monat warten. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, warum dieser 15.12. Im Vergleich zu früher auch nicht mehr ganz so interessant ist, also dass man sofort irgendwo was macht. Es gibt noch eine Regelung, wenn man einen Spieler ertradet, kann man ihn 2 Monate lang nicht in ein Paket packen, wenn man also diese Klassen Trade Rules dann irgendwo benutzt hat. Mhm. Also quasi, wenn man über dem Capspace war. Ja, also Indiana und San Antonio, die könnten das, weil die haben genug Capspace, wenn die einen da reintraden. Aber wer da drüber war, kann 2 Monate einen Spieler nur einzeln traden und nicht ein Paket. Und da die Trading Deadline früher relativ spät war, gab es so 4 bis 5 Tage, wo man einen Spieler quasi am 15., 16., 17., 18. holen konnte und dann nochmal im Paket vor der Deadline verschiffen konnte. Das ist seit, ich glaube, letztem oder vorletztem Jahr, dann haben sie die Deadline vorgelegt.
Ja, vor das All-Star-Weekend.
Genau, diese 2-Monats-Frist kann nicht mehr eingehalten werden, weil die Deadline ist 9. Februar. Was man macht, also was ab morgen passiert, ist vollkommen egal. Der Spieler ist 2 Monate gesperrt, um ihn in ein Paket zu packen mit mehreren anderen Spielern. Ja, deswegen ist so dieser Druck, der in den ersten 2, 3 Tagen da war, vor ein paar Jahren noch eigentlich auch nicht mehr da.
Ja, genau. Genau, die Deadline ist dieses Jahr am 9. Februar und deswegen war die gerade von dir genannte Deadline, wo es um die Aggregation von Spielern geht oder von Verträgen, die war schon am 9. Dezember. LeBron James Extension war am 18. August.
Ja, August.
Und dann kommt man dann mit den 6 Monaten eben in den Februar rein, und zwar 9 Tage nach der Trade-Deadline wäre er theoretisch dann wieder tradebar, aber da darf man keine Trades mehr machen. Deswegen wird er auch nicht getradet werden. Dann gibt es noch ein paar Spieler, wo es extrem unwahrscheinlich ist, dass sie getradet werden, die eine vorzeitige Vertragsverlängerung ihres Rookie-Contracts unterschrieben haben. Jordan Poole zum Beispiel, weil da die Spieler einfach als Outgoing Salary ihr letztes Vertragsjahr des Rookie-Contracts haben und fürs aufnehmende Team aber den Durchschnitt der Extension plus das letzte Jahr des Rookie-Contracts, also eine sehr viel höhere Summe bei Poole, ist es eine Differenz von ungefähr 22 Millionen Dollar. Also das funktioniert einfach in der Realität normalerweise nicht, deswegen ist er de facto auch untradable. Dann die einzige...
Ja? Theoretisch gibt es dieses Jahr wirklich eine Möglichkeit, weil mit dem 3-Team-Trade ist das machbar. Indiana und San Antonio haben ja noch einen immensen Capspace offen. Also du könntest quasi, um diese Differenz zu schließen, Indiana und San Antonio noch mit ins Boot holen und könntest einen der Verträge dann dort mit reinpacken, um diese Differenz irgendwo zu schließen. Aber es ist, ich glaube, noch nie vorgekommen, soweit ich jetzt irgendwo weiß. Mhm. Also von dem her, es wird halt deutlich schwieriger und deswegen passiert es halt auch so gut wie nie.
Ja, San Antonio hat noch 28 Millionen Cap Space und Indiana auch fast.
Ja, 27,8, ja.
Ja, insane. Das ist krass. Ja, stimmt, da würde es reinpassen. Was ich noch sagen wollte, bei Ayton, den du vorhin erwähnt hast, bei dem kommt noch erschwerend hinzu, dadurch, dass sein Offersheet gematcht wurde, dass er nicht zu den Pacers getradet werden darf, die gesamte Saison, und dass er jedem Trade zustimmen muss nach dem 15. Januar. Also er hat das spätere Datum, darf nicht zu einem bestimmten Team getradet werden und muss jedem anderen Trade zu einem der 28 verbleibenden Teams zustimmen. Also da gibt es noch diverse Regelungen und Limitationen, ihr merkt schon, aber wie gesagt, 74 weitere Spieler dürfen ab morgen getradet werden. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gucken uns das heute mal hier ein bisschen genauer an. Bobby Marks hat außerdem noch angemerkt auf ESPN, dass der letzte Trade, der direkt am 15.12. passiert ist. Sven, hast du das auch gelesen? Hast du eine ungefähre Ahnung, wie lange das her ist, dass direkt am 15.12.?
Ich hätte jetzt direkt am 15. Ich weiß nur, George Hill nach Milwaukee wurde noch in der Phase oder war es vorher, war es so ein Team davor? Also George Hill wurde mal getradet und konnte dann nach 2 Monaten in ein Paket gepackt werden. Das war vor ein paar Jahren. Aber ob das am 15. direkt war, es könnte auch der 16. oder 17. gewesen sein, das weiß ich nicht mehr genau.
Es war nicht am 15.12., denn der letzte Trade, wo das der Fall war, war vor 12 Jahren, 2010.
Okay.
Schon ein bisschen her. Das war noch vor 2 CBAs, ja. Und 84% aller In-Season-Trades passieren direkt am Tag der Deadline. Also nur 16% passieren vorher. Deswegen, wir werden wahrscheinlich die allermeisten Trades erst am Tag nach der Trade-Deadline dann analysieren. Aber es macht doch trotzdem Spaß, hier heute schon mal ein bisschen drüber zu quatschen. Außerdem haben wir noch einige Trade-Exceptions. Das wollte ich auch mal noch kurz raushauen. Die Celtics haben 2, eine 6,9 Millionen, eine 5,9 Millionen. Die Nuggets haben 9,2 Millionen. Die Clippers haben 9,8 Millionen. Die Thunder 10,2 und 4,2. Die Jazz haben gleich 3, 9,8 Millionen, 9,7 Millionen und 6,8 Millionen. Die könnten diese Trade-Exceptions jeweils gegen einen Spieler traden, ohne selber einen Spieler rauszuschicken, wenn sie halt einen Roster-Spot frei haben, der maximal so viel verdienen darf, wie eben diese Trade-Exceptions hoch sind. Ja, hast du noch was Allgemeines, Sven?
Nee, ich glaube, wenn wir jetzt noch mehr auspacken, dann brennen die Köpfe.
Die meisten Köpfe brennen wahrscheinlich eh schon. Okay, dann können wir gleich loslegen. Vorher gibt's noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor und das ist mal wieder kicks.com. Ja, heute ist der 14. Dezember, das ist nicht nur ein Tag vor eben diesem Datum, das wir gerade so lang und breit erklärt haben, sondern auch 10 Tage vor dem Heiligen Abend und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Geschenke und kicks.com hat sich was Cooles überlegt, die haben einen Gift Guide. Ich werde den Link in die Beschreibung dieses Podcasts packen, den findet ihr aber auch einfach, wenn ihr auf kickz.com geht. Und da haben die Kategorien aufgemacht, Geschenke, wenn ihr was braucht, haben die hier was für euch vorgeschlagen. Bis zu 20 Euro, bis zu 50 Euro, bis zu 100 Euro. Oder ihr schenkt einfach gleich einen Gutschein, eine Gift-Card. Ansonsten gibt es noch Kategorien für sie, für ihn, für Kinder oder auch für euch selber. Und wenn ihr da draufklickt, dann findet ihr relativ schnell irgendwas, wenn ihr jemanden beschenken wollt, der selber Basketballer ist oder Basketballerin oder Basketball-Fan ist, NBA-Fan ist, was weiß ich, ihr habt einen Bruder oder einen Kumpel oder eine Schwester oder eure Freundin oder Cousine, was auch immer. Und ihr wollt 50 Euro, maximal 50 Euro ausgeben, dann klickt ihr einfach drauf und dann seht ihr, ah, hier zum Beispiel ein Lakers-Shirt. 29,95 oder eine Nike Beanie für 24,95. Ah, die schwarze, die habe ich sogar. Ja, relativ neu. Gedacht, der Winter kommt, ich brauche eine warme Mütze und dann habe ich mir die bestellt auf kicks.com. Ja, ich habe auch nach wie vor einen Rabattcode für euch, jeden -Tag -10. Auch den findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Also wenn ihr noch ein Geschenk braucht für einen eurer Liebsten fürs Weihnachtsfest oder auch einfach so euch eindecken wollt mit Basketball und Streetwear, dann schaut vorbei beim größten Versandhandel Europas auf diesem Gebiet. Die haben mittlerweile auch City Edition Jerseys zum Beispiel, über die wir neulich auch im Pod gesprochen haben. Deswegen einfach vorbeigucken auf kicz.com und nutzt den Gift Guide und oder meinen Rabattcode, wo ihr 10% bekommt auf alles, was noch nicht anderweitig reduziert ist, jeden Minustag minus 10. Das war's auch schon und ich würde sagen, wir fangen an und weil das bei so einer Liste, glaube ich, mehr Sinn macht, fangen wir oben an. Also bei dem Spieler, wo wir uns am sichersten sind und ich bin mir auch sicher, dass wir hier denselben Spieler haben. Ich habe ihn schon x-mal erwähnt hier im Podcast. Ich bin ihm nicht gerade wohlgesonnen, weil ich finde es eine scheiß Aktion von ihm. Er ist im Contract Year, im letzten Vertragsjahr. Er hat vor 2,5 Jahren bei meinem Lieblingsteam unterschrieben, bei den Phoenix Suns damals für die volle Mid-Level-Exception, also die volle Höhe über 3 Vertragsjahre. Und er befindet sich jetzt im letzten, verdient 10,2 Millionen Dollar mit seinem auslaufenden Vertrag. Es ist Jay Crowder. Und der ist jetzt auch schon in ein paar Gerüchten aufgetaucht, denn jeder weiß, er will nicht mehr für Phoenix Phoenix spielen. Sie haben sich früh geeinigt, noch vor dem Training Camp. Jay hatte keinen Bock, eine kleinere Rolle zu akzeptieren, denn Cam Johnson ist ja mittlerweile der bessere Spieler, ist der jüngere Spieler, der viel bessere Offensivspieler. Er hat letzte Saison schon sehr gut mit den restlichen Startern harmoniert, war am Ende auch mit oben dabei bei den Sixth Man of the Year. Und sollte zum Starter befördert werden in seinem Contract Year. Und das hat Jay Crowder überhaupt nicht geschmeckt und hat gesagt, nee, da mache ich nicht mit, kein Bock. Und dann haben die Suns gesagt, ja gut, also so jemanden brauchen wir jetzt hier auch nicht. Ja, alles sinngemäß, ich weiß es nicht. Es ist auch nie so ganz öffentlich geworden. Es ist nur bekannt geworden, dass sich die Suns und Jay Crowder eben geeinigt haben, dass er nicht mehr kommen braucht und dass sie versuchen werden, ihn zu traden. Also kurz gesagt, Jay Crowder sitzt zu Hause mit Ego-Problemen, so würde ich es zusammenfassen. Klar, es geht ihm wahrscheinlich letztendlich um Geld, denn er ist im Contract Year. Und wenn er dann bei den Suns nur noch von der Bank gekommen wäre und anstatt 28 Minuten nur noch 22 Minuten pro Spiel gespielt hätte oder so, vielleicht hätte er dann weniger angeboten bekommen in der kommenden Saison. Ich weiß nicht, ob er sich damit jetzt einen Gefallen getan hat. Und oft sind NBA-Verträge ja auch nur eine Frage des Egos, weil ausgesorgt haben die allermeisten NBA-Vets, die schon so lange in der Liga spielen, wie Jack Crowder. Normalerweise haben die mehr Geld verdient, als sie jemals ausgeben können. Auch wenn er natürlich nie ein Max-Deal war, waren die ein Starspieler. Aber ein Star-Rollenspieler. Arne hat sich vor gut 2 Jahren sogar dazu hinreißen lassen, Jack Crowder mit Klay Thompson zu vergleichen beim Finals-Run der Miami Heat. Ich war auch die letzten 2 Saisons immer sehr zufrieden mit der spielerischen Leistung von Jack Crowder, hat einen großen Anteil daran gehabt, dass die Phoenix Suns in die Finals gekommen sind, letzte Saison 64 Siege geholt haben. Passt einfach sehr gut rein mit seinem 3-and-D-Skillset. Er ist offensiv natürlich sehr streaky und außer Dreier schießen kann er nicht so super viel am Ball. Er hat immer wieder einen überraschend guten Pass rausgehauen oder mal einen Floater verwandelt, wenn er dann einen Closeout attackiert hat, aber er ist nicht der athletischste, kommt auch langsam in die Jahre. Defensiv kein Point-of-Attack-Defender, sondern eher so markekräftiger Forward-Defender, der Wings verteidigen kann. Für Guards ist er ein bisschen zu langsam. Für die ganz großen Bigs ist er nicht groß oder athletisch genug. Aber er ist ein wertvoller Spieler, gar keine Frage. Und es ist auch kein Zufall, dass Teams, für die Jay Crowder gespielt hat, die letzten Jahre immer sehr, sehr erfolgreich waren, sei es in der Regular Season oder in den Playoffs. Für eine Championship hat es noch nie gereicht. Aber dass jetzt andere Contender an ihm interessiert sind, dürfte nicht verwundern. Sven, was glaubst du, wieso die Phoenix Suns Jay Crowder noch nicht getradet haben?
Gut, also im Endeffekt, dass die Trennung bevorsteht, glaube ich, das steht außer Frage. Ja. Selbst wenn man überhaupt nichts für ihn bekommen sollte, was wie gesagt nicht passieren sollte, macht es ja allein schon von der Tax her Sinn. Also ein Spieler 10 Millionen zu bezahlen, wenn ich relativ hohes Gehaltsvolumen habe und der spielt in diesem Jahr überhaupt nicht, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Im schlimmsten Fall tradet man irgendwo vielleicht in Capspace oder sowas rein und tut dann eine Trade-Exception sich holen. Das wäre immer noch sinnvoller, wie ihn da einfach durchs Jahr zu schleppen.
Ja.
Ich denke einfach, es könnte an 2 Dingen liegen. A, natürlich, dass die Interessenten, die am meisten bieten, dieses Gehalt einfach zumindest bis morgen nicht zusammenbekommen konnten, oder es wird gepokert. Ja, also es geht darum, was ist irgendwo am meisten möglich. Ja, also ich nehme jetzt mal noch ein Beispiel. Miami ist ja so ein Team, was immer wieder genannt wird. Da ist es aber halt nicht so einfach, zumindest in einem 1-zu-1-Deal ein vernünftiges Paket irgendwo zu finden. Weil in Miami könnte man sagen, okay, da ist Duncan Robinson so der klassische Kandidat, den die dann ja auch irgendwo loswerden wollen. Mhm. Weil alle anderen, die so im Gehaltsvolumen sind, brauchen die ja eigentlich auch. Und Phoenix will ja auch irgendwas zurückbekommen, mit dem man was anfangen kann. Nur Duncan Robinson ist teurer wie Crowder, hilft den Suns jetzt, sag ich mal, nicht wirklich. Also das heißt, da müsste ein drittes Team her, um die ganze Sache irgendwo sinnvoll zu machen. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn da noch jemand mit reingepackt werden muss, der ja auch dafür bezahlt werden will, um, sage ich mal, Duncan Robinson dann aufzunehmen, weil das wäre ja dann die Aufgabe des dritten Teams irgendwo. Und ich denke, das wird so das größte Problem momentan sein. Und ja, wir wissen ja, solange kein Not am Mann ist, wird da bei den GMs immer wieder gepokert und irgendwann, wenn man halt merkt, es führt zu nichts und die Zeit rennt und das ist halt zur Deadline dann erst so, dann passieren solche Dinge.
Genau, also Phoenix hat aktuell noch Zeit oder hatte noch Zeit, jetzt haben sie gerade 5 in Folge verloren, dann könnte der Druck auf James Jones und Co. so langsam größer werden, dass man jetzt doch was macht, denn bisher, fehlt Jack Crowder einfach ersatzlos. Am Anfang war das nicht so schlimm, da hat dann Cam Johnson ja, einfach gestartet, was ja eh der Plan war. Von der Bank kam Torrey Craig, der so ein bisschen Bounceback-Gear hat. Dann hat sich Cam Johnson verletzt, Meniskus, Riss und OP. Ist immer noch draußen gerade, das konnten die Suns dann auch noch überraschend gut abfedern, dadurch, dass Torrey Craig in die Starting Five gerutscht ist und seine Dreier gut getroffen hat, allgemein ja solide gezockt hat. Und die Suns sind einfach weitergerollt ohne Crowder, ohne Cam Johnson, dann auch noch ohne Chris Paul. Jetzt ist Devin Booker verletzt und ja, es fällt alles so ein bisschen in sich zusammen. Die Suns sind jetzt langsam einfach ein bisschen zu dünn, müssen zu oft zu klein spielen. Da fehlt einfach noch ein großer Wing. Und ich als Suns-Fan kann es eigentlich nicht erwarten, dass diese Situation aufgelöst wird. Denn die Suns waren jetzt zwar lang auf 1 im Westen, trotz allem. Und das ist natürlich auch aller Ehren wert. Aber das war halt kein Dauerzustand. Es war klar, dass nicht ewig so weitergehen wird. Und deswegen... ja, bin ich mal gespannt, was für Jay Crowder rüberkommt. Ich glaube, dass sich James Jones schon so ein bisschen aussuchen kann am Ende, also spätestens zur Trade Deadline dann, an wen er dann Jay Crowder höchstbietend verschachert. Aber es ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Also du hast ja gerade Miami zum Beispiel genannt, da müssten die Suns dann halt noch einen zweiten Vertrag dranhängen. Jay Crowder hat ja ein praktisches Gehalt, diese Mid-Level 10,2 Millionen knapp. Aber man kann halt auch noch relativ praktisch einen zweiten Deal dranhängen. Die Suns haben zum Beispiel noch Dario Saric auslaufend 9,2 Millionen. Ist auch ein Mid-Level-Exception-Höhe-Deal damals. Oder Landry Shamet. Allerdings läuft der noch eine Saison länger. Also der hat danach nochmal 10,3 Millionen garantiert und danach nochmal 11. Aber die sind ungarantiert und danach nur sogar nochmal 11,8 Millionen, die auch ungarantiert sind. Der hat ja eine vorzeitige Extension bekommen gehabt und kann die bisher nicht rechtfertigen. Das heißt, das würde das den Gegenwert wahrscheinlich schmälern, wenn man hier noch Landry Shamet dumpt. Dario Saric hat bisher auch keinen besonders hohen spielerischen Wert. Ist diese 9,2 Millionen nicht mehr wert, aber immerhin expiring. Und die Suns sind halt 16,8 Millionen in der Tax und sind jetzt halt gerade in der Situation, wo sie verkauft werden sollen, wo sie halt wahrscheinlich auch finanziell so sexy wie möglich aussehen sollten. Und das ist Teams, die eine niedrigere Luxury-Tax-Bill haben, sind halt grundsätzlich auch sexy. Also ich bin einfach auch in erster Linie gespannt, natürlich neben dem Gegenwert darauf, wer noch mit verschickt wird. Also auf Saric kann ich verzichten, spielerisch, auf Landry Shamet und gerade angesichts seines Vertrags eigentlich auch. Torrey Craig würde ich ganz gerne behalten, einfach weil man nie genug dieser Wings haben kann und er spielt, wie gesagt, eine ganz gute Saison. Und ansonsten alle anderen sehe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Das sind entweder Minimum-Deals oder einfach viel zu wichtige Spieler. Also auch ein Campaign kannst du einfach nicht wegtraden, wenn du Chris Paul als Starter hast, der ständig irgendwie angeschlagen ist und bisher allgemein noch nicht so super gut spielt. Kommt natürlich auf an, was zurückkommt. Und bei den Heat hast du es gerade schon angesprochen, das ist so ein natürlicher Trade-Partner. Er hat ja auch schon, also Crowder hat ja auch schon öffentlich über Social Media so ein bisschen geliebäugelt mit den Miami Heat, hat irgendwelche Kommentare geliked, als irgendwelche Heat-Fans ihm geschrieben haben, ja, komm doch zu uns kriegst du auch eine Extension, bla bla. Er kennt Miami schon, Pat Riley kennt ihn, er passt ja gut rein, Heat-Culture und so weiter und so fort, aber du hast gerade schon gesagt, sie haben jetzt halt nicht so den offensichtlich passenden Vertrag gehabt bisher. Caleb Martin kann ab morgen getradet werden und er verdient 6,5 Millionen. Das reicht noch nicht straight up.
Nee, also die Heat müssten so 8 Millionen ungefähr aufbringen, ja. Weil die sind ja über der Tax. Das heißt, die müssen 80% von dem, was Crowder kostet, aufbringen. Bei 10,2 sind das dann knapp über 8 Millionen.
Genau.
Ja, nur die Frage ist, ich sag mal, wenn ich jetzt Martin gegen Crowder irgendwo tausche, was bringt das den Heat denn wirklich? Also ist das so ein riesen Upgrade dann irgendwo? Wollte ich dann nicht eigentlich Crowder nochmal zusätzlich holen? Weil die Heat sind ja auch relativ dünn besetzt momentan. Ja?
Anstelle der Heat würde ich das anstreben. Also ich glaube schon, dass sie Crowder als Upgrade sehen gegenüber Martin. Ich glaube, sie vertrauen seinem Shooting.
Aber er muss ja im nächsten Jahr auch bezahlt werden. Martin hat einen fixen Vertrag fürs nächste Jahr auch noch, auch mit 6,8 Millionen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das so ein Riesenunterschied ist. So der nach Duncan Robinson, der zweite Vertrag wäre halt Victor Oladipo. So, der muss halt bis zum 15.01. warten.
Genau.
Und hat eine No-Trade-Klausel. Also der muss also der ganzen Geschichte auch noch zustimmen, was das mit ansteht. Also das ist halt auch deswegen so eine schwierige Konstellation, weil man ihn halt dann mit ins Boot holen muss. Ja, und wenn man ihn dann vielleicht nochmal irgendwo abschiebt nach San Antonio, sag ich mal, die den Capspace haben, ja, die sind ja auch nicht daran interessiert, ihn spielen zu lassen. Und er hat dann noch eine Player-Option für nächstes Jahr. Wenn er also nicht spielt und in so ein Team kommt, ja, dann zieht er die auch womöglich. Und das heißt, das kostet dann ja auch wieder einiges. um Oladipo für 2 Jahre dann irgendwo loszuwerden. Und das macht die ganze Geschichte halt doch, ja, auch für Miami dann, sag ich mal, nicht ganz so einfach, die Sache zu stemmen.
Ja.
Aber gut, ihr Front Office macht ja einen tollen Job, also wer weiß, was die sich wieder einfallen lassen.
Ja, also natürlich wollen die am liebsten Duncan Robinson loswerden und dafür Crowder reinholen, dann noch Geld sparen, am besten mindestens $162.831, weil dann sind sie unter der Tax. Das wird sicherlich auch ein Ziel sein für bis zum Ende der Saison zumindest. Also müssen sie nicht jetzt sofort drunter landen, aber am Ende der Saison, wenn dann die Luxury Tax kalkuliert wird, da wollen sie dann drunter sein, und so wie ich die Miami Heat kenne, wird das wahrscheinlich auch klappen. Zu Oladipo noch kurz, du hast gerade erwähnt, dass er eine No-Trade-Clause hat. Natürlich ist es eine implizierte, keine explizite, die einzige explizite No-Trade-Clause der Liga hat Bradley Beal. Aber weil Oladipo halt im Sommer Free Agent werden kann, weil er eine Play-Option hat, würde er seine, was wären das dann, kompletten Bird-Rechte verlieren.
Weil er wäre erst ein Jahr in dem aktuellen Vertrag gewesen. Und die Early-Bird-Rechte hat man erst beim Zweijahresvertrag. Und die Heat, die haben ja die Bird-Rechte, weil die haben sich die vorher über Indiana ertradet. Aber wenn jetzt Oladipo, sage ich mal, nach San Antonio, auch wenn die ihn vielleicht nicht verlängern wollen, aber nur mal als Beispiel, getradet werden würde, zählt für San Antonio nur der Vertrag, der momentan laufend ist. Und der Vertrag wurde im Sommer neu geschlossen. Das heißt, er wäre ein Jahr in San Antonio gewesen, hätte nur Non-Bird-Rechte. Und wie ich vorher sagte, Non-Bird-Rechte sind keine Bird-Rechte. Das heißt, er würde die Bird-Rechte verlieren und kann deswegen ein Veto einlegen.
Genau, deswegen hat er diese implizierte No-Trade-Clause. Ja, wir sind uns einig, dass Miami nicht ganz so einfach ist, auch wenn es spielerisch passen würde und sie ihn bestimmt ganz gerne hätten. Also entweder muss es ein 3-Team-Trade werden, darüber zu spekulieren ist meistens noch komplizierter. Siehst du noch andere Interessenten, wo du es für einfacher hältst? Siehst du überhaupt irgendeinen Straight-Up-Trade oder muss es aus deiner Sicht immer ein 3-Team-Trade sein?
Also ich finde es relativ schwierig, einen Straight-Up-Trade irgendwo zu sich daher zu reden, weil Teams, die, sage ich mal, Interesse haben könnten, sehe ich schon einige. Also ich denke zum Beispiel jetzt Cleveland grundsätzlich auf dem Flügel, aber wäre ich an, also ich frage mal den Phoenix-Fan, wärst du an Osman zum Beispiel interessiert als wirklichen Gegenwert? Picks können die gar nicht mehr irgendwas groß bieten, dass man sagen kann, die versüßen das noch irgendwo. Finde ich jetzt relativ schwierig. Ja? Alles andere hilft den Suns nicht viel.
Osman ist besser als nix, aber der verdient auch zu wenig. 7,4 Millionen. Müssen wir noch was drauflegen.
Das ist ein Minimumvertrag quasi, den wir da nochmal irgendwo reinpacken müssen. Ja, was das mit
ja da haben sie eigentlich im Prinzip nur 3 zur Auswahl. Robin Lopez, Raul Neto oder Lamar Stevens. Ich glaube, Raul Neto würde ich noch dazu nehmen. Dann hätte man noch mal so eine Versicherung, falls Chris Paul ausfällt, dass man da nicht nur Campaign und Dwayne Washington hat.
Also ich fände es jetzt kein Gegenwert, der mich so aus dem Hocker hauen würde. Natürlich so, bevor man nichts bekommt, ja, aber ich weiß nicht, ob Osman wirklich
einem Contender
wirklich helfen kann. Also so durch die reguläre Saison führt der einen so ein bisschen mit. Ja.
Ja.
Und das war's. Und man muss ja sagen, die Suns, das, was die ja interessant macht, die müssten ja alle zukünftigen Picks, also eigenen, selber haben. Das heißt, es lässt sich ja mit der Situation auch schon was kreieren, wo man sagt, also ich gebe nochmal so einen kleinen Anschub Richtung Contender. Ja? Wenn man dann vielleicht nochmal irgendwas drauflegt. Aber das sind halt diese Szenarien, die eigentlich durch diesen 3-Team-Trade wahrscheinlicher werden, weil Crowders, die klassischen Abnehmer für Crowder sind für mich eigentlich alles so bessere Playoff-Teams oder Contender. So, und das sind aber die, die ja meistens nicht die Spieler zurückgeben, die Phoenix helfen, auch noch ein besseres Team zu werden. Sondern da brauchen wir eigentlich dieses dritte Team. Ja? Und deswegen finde ich es extrem schwierig, da einen 2-Team-Trade zu kreieren, den ich als sinnvoll ansehe. Ja? Wieder Cleveland ist da irgendwo schon nahe dran. Aber sonst so von den Kandidaten, ich bin zumindest nicht begeistert, was diese 1-zu-1 Optionen ansonsten angeht.
Nee, ich auch nicht. Jetzt gibt's das Gerücht um John Collins mit den Atlanta Hawks, die anscheinend auch Interesse an Jay Crowder haben. Das Problem bei John Collins, das ich sehe, ist, er ist auch kein Spieler, der dich zum Contender macht. Und er verdient 23,5 Millionen und die nächsten 3 Jahre wird es jeweils mehr. Und im letzten Vertragsjahr 2025/26 verdient er 26,5 und es ist eine Player Option. Also der kriegt noch über 100 Millionen über die nächsten 3 Jahre inklusive der aktuellen. Aber ich fand es schon interessant, dass Shams Charania es so formuliert hat, dass sowohl Jay Crowder als auch John Collins, die hat er da wirklich in einen Topf geschmissen in seinem letzten Artikel auf The Athletic, sie seien, Zitat, surely on the market and on the move. Also zumindest Shams scheint da irgendwie Crowder und John Collins in derselben Kategorie zu haben. Deswegen ist John Collins auch der zweite Name hier auf meiner Liste. Wir können gerne gleich nochmal zurück zu potenziellen Jay Crowder Trades kommen, aber den wollte ich jetzt hier gleich mal noch mit reinnehmen. Da haben anscheinend auch noch andere Teams Interesse an John Collins, irgendwie Brooklyn, Utah vielleicht, Phoenix anscheinend auch, aber die finden seinen Vertrag unattraktiv. Dann frage ich mich, wieso ist er dann überhaupt im Gespräch? Also der Spieler und der Vertrag, die gehören zusammen, die kriegt man nicht auseinanderdividiert und den Vertrag hat er auch nicht erst seit gestern. Also entweder sie haben Interesse an ihm oder nicht. Die können nicht sagen, ja, wir finden den Spieler cool, aber der Vertrag, den wollen wir nicht, das funktioniert nicht. Und John Collins ist diese Kohle halt aktuell auch wirklich nicht wert. Ich habe mir vorhin nochmal seine Stats reingezogen in der aktuellen Saison und bin fast vom Stuhl gefallen. Er spielt eine katastrophale Saison. 12,3 Punkte pro Spiel. Nicht, weil er wenig spielt oder so, der spielt 32 Minuten im Schnitt mehr als die letzten beiden Saisons, aber er macht die zweitwenigsten Punkte seiner Karriere und 10 weniger als in seiner dritten, da hat er fast 22 Punkte pro Spiel gemacht. Er reboundet extrem wenig, holt die wenigsten Offensiv-Rebounds seiner Karriere, 1,2, der war schon mal irgendwo zwischen 3 und 4, in seiner zweiten Saison hat er 3,6 Offensiv-Rebounds geholt zum Beispiel. Das liegt daran, dass er viel an der Dreierlinie rumhängt, aber er trifft nicht mal 22% seiner Dreier, was abartig schlecht ist natürlich. Über die Karriere 36%, war nie so ein super High-Volume-Shooter, aber hat sich da über die Jahre schon einigermaßen gemacht. Jetzt nimmt er noch gleich viele Dreier, aber trifft sie überhaupt nicht mehr. Also der Typ hat ein absolutes Katastrophenjahr, verdient wie gesagt über 20 Millionen und die Suns könnten ihn ja auch nicht straight up für Crowder reinnehmen, sondern müssten da dann halt sogar noch, ja wohl mit Šarić alleine würde es gehen, aber dann würden sie mehr Gehalt, dann würden sie aber mehr Gehalt aufnehmen, wären sie tiefer in der Tags. Also damit Phoenix dieses Gehalt aufnimmt oder das wahrscheinlich überhaupt erst in Betracht zieht, müsste wahrscheinlich Shamit mit rein und ich würde wahrscheinlich sogar versuchen, gleich Shamit und Šarić irgendwie loszuwerden.
Atlanta will wahrscheinlich auch nicht mehr Gehalt aufnehmen.
Ja, weil die auch in der Luxury Tax drin sind.
Ich sage jetzt mal was Schockierendes. Trotz der Stats bin ich ja eigentlich überzeugt, dass die Hawks noch einen Pick haben wollen in dem Deal.
Das können sie vergessen.
Ja, aber was wir aus den letzten Jahren irgendwo sehen, und Collins hat ja mal, also hat ein Alter, was passt, hat mal aufgelegt und ich bin überzeugt, es wird ein Team geben, was ihn als wertvoller ansieht wie Crowder und Shamet oder Šarić, sage ich mal irgendwo. Also das ist so das, was aus den vergangenen Jahren man immer irgendwo mitgesehen hat. Ein Team wird sich sagen, das ist an der Situation in Atlanta geschuldet. Wir hatten ja im Endeffekt den Streit zwischen ihm und Young schon vor fast 2 Jahren. Irgendwann Januar 21 müsste das gewesen sein, also kurz bevor Lloyd Pierce ersetzt wurde durch Nate McMillan. Seitdem ist er immer irgendwo auf dem Trade-Block. Sie wollten ihn nicht vorzeitig verlängern. Es wird ein Team geben, was sich in ihn reinredet, die sagen, okay, er in einer anderen Situation wird dieses Gehalt bei steigendem Cap, was man immer sehen muss, irgendwo wert sein. Und wir haben es in den letzten Jahren schon zigmal gesehen, dass Verträge, die wir als nicht wertvoll gesehen haben, dann doch der Liga doch anders gesehen wird. Ich sag mal, der ganz neueste Beispiel halt mit Gobert, den du und Tobi habt, glaube ich, im Pod damals, wo er verlängert hat, doch sehr über seinen Trade Value irgendwo geschimpft und jetzt kriegen die 5 Erstrunden-Picks oder was das irgendwo waren. Natürlich, solche Summen werden nicht rumkommen, aber ich glaube, Crowder und Shamet oder Crowder und Šarić werden nicht reichen. Das ist so, sag ich mal, so mein Bauchgefühl in der Hinsicht. Und das macht für mich die Sache relativ schwierig. Und dazu kommt noch, dass für mich eigentlich wäre John Collins Bankspieler in Phoenix, wenn Cam Johnson wieder fit ist. Also dieses Problem, Capella Collins, das sehe ich mit Ayton auch. Der ist zwar ein besserer Shooter, was das angeht, aber ich sehe das, die Paarung mit Cam Johnson deutlich besser als die mit John Collins.
Safe. Also Collins wäre Sixth Man, könnte sich ja auch nicht großartig beschweren, weil er hat seine Kohle schon bekommen. Dann könnte er quasi auch Minuten als Backup-Fünfer bekommen, was in Atlanta gerade so nicht möglich ist, weil die ja noch Okongwu haben. Ich glaube, das ist offensiv für ihn auch die beste Rolle. Defensiv halte ich halt, wie gesagt, nicht so super viel von ihm in den Playoffs irgendwann. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht so wirklich den Fit oder was er den Suns bringt. Er bringt ihn natürlich mehr als Crowder und Shamit oder Crowder und Šarić den Suns aktuell bringen. Also es wäre ein Upgrade, ähnlich wie Teddy Osman ein Upgrade wäre, weil einfach alles besser ist als nix. Aber wenn man halt hier die Möglichkeit hat, per Trade sich wirklich zu verbessern, weil man halt mit Crowder einen Spielertypen hat, der extrem wertvoll sein sollte, also nicht super extrem, aber der halt schon eindeutig einen positiven Wert hat, der Interesse bei anderen Contendern hervorruft, wo man irgendwas zurückbekommt und gerade wenn es halt ein Three-Teamer ist, dann würde ich mir halt schon wünschen, dass man was draus macht und im Endeffekt halt mindestens wieder genauso gut ist wie vorher oder sogar halt noch besser. Und ich glaube, für die allermeisten Contender ist halt Crowder deutlich wertvoller als einen John Collins.
Ja, also ich habe zum Beispiel John Collins eher so auf der Liste für ein Team wie Washington. Ja. Weil neben einem Stretch-Fünfer wie Kristaps Porzingis, deren Zielsetzung es eigentlich immer so ist, irgendwie in die Playoffs zu kommen, das ist für mich so eine Paarung, die viel besser passt, wie ich es jetzt in Phoenix mitsehe. Ja, weil auch hier, wie gesagt, Bankspieler für einen jungen Spieler mit 23 Millionen, der sich immer wieder beschwert, dass er zu wenig Touches irgendwo bekommt, halte ich, wie gesagt, schon für kritisch. Ja, und da sehe ich halt, wie gesagt, anderes Team wie Washington oder sowas, kann ich mir, gerade wenn die Gerüchte, dass Kyle Kuzma nicht bleiben will, dessen Vertrag ja ausläuft, und dann ist, ja, dann wäre Washington eigentlich gezwungen, ihn zu traden. Also dann hätte man ja überhaupt gar keine andere Wahl. Dann wäre er zumindest ein Ersatz, was ich mir irgendwo vorstellen könnte. Ja. Aber auch hier die Frage, will Atlanta Kuzma oder wäre das dann auch wieder ein deutlich verschachtelterer Deal? Ja, aber ja, wie gesagt, das sind so Spiele. Aber wie gesagt, auch hier vom Ranking her habe ich John Collins sonst auch auf Nummer 2 hinter Jay Crowder. Also was das angeht, sind wir uns ja noch relativ einig.
Ne? Ja, also John Collins, wie gesagt, also da spricht einfach einiges für irgendwie, dass es in Atlanta nicht so zu passen scheint. Dann, dass er halt für Teams interessant ist, die Spieler haben, die weggehen könnten, weil sie ja Unrestricted Free Agents werden und John Collins halt immerhin noch für einige Jahre unter Vertrag ist. Dann das, was du gesagt hast, dass es vielleicht Teams gibt, die seinen Vertrag nicht als so negativ ansehen oder denken, ja gut, in einer anderen Situation, da wird er dann wieder so produzieren, hat er ja schon mal gemacht. Und halt viel besser sein, als er jetzt gerade in Atlanta spielt, dann ist er in der Age-25-Season, also könnte halt auch noch für jüngere Teams, die so den nächsten Schritt nach dem Rebuild jetzt machen wollen, keine Ahnung, vielleicht ist er ja auch für Charlotte zum Beispiel interessant. Also offensiv neben LaMelo Ball könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube, er wäre da auch ein Upgrade gegenüber einem PJ Washington zum Beispiel, der ja auch Restricted Free Agent im Sommer wird, den muss man dann zahlen. Also es gibt ja wohl auch eine Reihe an Interessenten an John Collins, du hast die Wizards gerade schon genannt, die hatte Shams auch genannt, genauso wie die Suns, die hatte ich erwähnt, die Jazz, die Brooklyn Nets mal wieder und auch Dallas, ich weiß nicht, John Collins ist...
Er wurde aber immer so wieder genannt über die letzten Jahre in Dallas.
Ja, ja, also er ist halt so ein Christian Wood auf Steroiden, wenn er gut ist halt, also aber aktuell
ohne Dreier,
Christian Wood eigentlich besser. Ja, genau,
also Woods Dreier ist besser. Also er hat ja mal bessere Quoten geworfen, aber ich glaube, das Volumen war nie hoch.
Ja, 5 auf 100 Possessions um den Dreh. Ja. Er wird in den Playoffs dann auch einfach stehen gelassen.
Für mich macht zum Beispiel Jazz überhaupt keinen Sinn. Also von dem, was man da gehört hat. Da frage ich mich, also jetzt hat man mit Lauri Markkanen quasi jemanden geholt, der ja auch noch ein paar Jahre Vertrag irgendwo hat. Und das sind irgendwo zwar zwei unterschiedliche Spielertypen, aber also keinen wollte man unbedingt auf Center stellen. Ja? Also von der Position her sind die sich so ähnlich. Und da können wir positionslos sein, wie wir wollen. Da sehe ich nicht, dass da einer auf die... Also gut, Markkanen hat in Cleveland auf die 3 gespielt. Aber ich bin mir... Also davon bin ich jetzt nicht überzeugt. Gerade wenn Vanderbilt momentan so überzeugt. Also da sind für mich die Überschneidungen eigentlich viel zu groß mit dem, was sie haben. Ja? Geschweige denn... ob das in die Zukunftsplanung passt. Ja, also gut, wenn Charms das bringt, hat das schon irgendwo Hand und Fuß, aber ich bin da schon skeptisch. Ja, wenn dann irgendwo, dass man vielleicht sich denkt, da kann man irgendwie ein Schnäppchen irgendwo, also dass der wirklich so tief gefallen ist, dass Danny Ainge halt seinen Value-Pick, seinen Value-Trade irgendwo auspackt und sagt, was nachher passt, sehen wir später. Wir kriegen günstig, bauen ihn auf und schauen mal, was passiert. Ja, aber ansonsten rein sportlich sehe ich den Fit überhaupt nicht.
Ja, und auch überhaupt, dass da Minuten frei werden, müsste ja dann ein Olynyk und oder ein Vanderbilt halt in einem anderen Trade woanders hingehen wahrscheinlich. Oder die Hawks wollen halt einen von beiden vielleicht irgendwie haben. Verdienen aber beide deutlich weniger als Collins. Also das wäre auf jeden Fall kompliziert und ich sehe jetzt da spontan auch nicht ganz den defensiven Fit von Collins mit Markkanen zusammen. Markkanen ist ja auch der Spieler, den die Jazz anscheinend unbedingt halten wollen oder wo der Preis extrem hoch ist. Ich weiß nicht, hast du noch was zu Crowder? Wir müssen vielleicht nochmal kurz von diesem fast zustande gekommenen Three-Team-Trade hier berichten, falls es ein paar Hörer nicht mitbekommen haben. Vor einem knappen Monat ungefähr, da soll wohl fast schon Eric Gordon nach Phoenix gekommen sein, eben im Gegenzug für Jay Crowder. Jay Crowder wäre aber nicht nach Houston gegangen, sondern zu den Milwaukee Bucks, die da wohl ja seit PJ Tuckers Abgang ganz gerne noch einen kräftigen defensiven Forward drin hätten in ihrer Rotation. Das Problem war, glaube ich, einfach nur, was Houston haben wollte. Der einzige Vertrag, der gepasst hätte bei den Bucks, wäre der von Grayson Allen gewesen. Der verdient nämlich über 8 Millionen, 8,5, um genau zu sein. Der wäre nach Houston gegangen. Die Rockets haben jetzt nicht wirklich Verwendung für einen Spieler wie Grayson Allen, deswegen wollten die natürlich Picks haben. Und die Bucks konnten da eben nur, ich glaube, 4 Second-Rounder haben die angeboten.
Und Houston wollte ja quasi einen guten für Martin und noch einen für Eric Gordon, wenn ich das so richtig mitbekommen habe.
Richtig, genau. Die Suns wollten ganz gerne noch KJ Martin mitnehmen bei der Gelegenheit, was ich sehr begrüßt hätte, by the way. Ich finde KJ Martin einen ganz geilen Spieler, Rotationsspieler so, von der Bank selbst. Bei den aktuellen Phoenix Suns würde mir das gefallen. Aber die Rockets haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich für Gordon einen First haben und für KJ Martin sogar einen sehr guten First. Und ich glaube, da ist es dann irgendwie auseinandergefallen. Also ich weiß nicht, wie nah die wirklich dran waren, den Deal abzuschließen, weil das scheint mir schon alles sehr weit auseinander zu sein von den Vorstellungen her, weil die Suns werden natürlich einen Teufel tun und noch einen First mit abgeben, wenn sie schon Crowder abgeben für Gordon und KJ Martin. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie eben das gefordert haben, weil sie hatten ja auch schon von den Jazz gefordert, dass als sie für Bogdanovic traden wollten, dass sie eben noch Jared Vanderbilt mit dazu bekommen. Und daran ist dann der Deal gescheitert und Ainge hat Bogdanovic eben alleine ohne Vanderbilt zu den Pistons getradet und Vanderbilt behalten. Also James Jones scheint da sehr viel zu verlangen aktuell noch, was ich wie gesagt auch gut heiße, weil man kann nur bekommen, wonach man fragt. Und der Druck war halt bisher noch nicht so besonders groß. Wenn die Suns jetzt weiter verlieren natürlich, dann wäre gut beraten, den Trade eher jetzt Ende Dezember, Anfang Januar zu machen, als dann erst Anfang Februar. Aber der Preis für Crowder scheint aktuell hoch zu sein und damit dann eben auch zu hoch für ein Team wie die Milwaukee Bucks, wo er natürlich Sinn ergeben würde. Das ist gar keine Frage, spielerisch.
Man muss aber auch noch dazu sehen, dass wenn jetzt Eric Gordon nach Houston, von Houston nach Phoenix wäre, dann hätten wir auch wieder einen mit drin gebraucht. Also Saric oder Shamet. Also auch hier wissen wir nicht, wer wäre der Capfiller gewesen. Und wenn es Shamet wäre mit seinen 2 Jahren, dann wäre natürlich der Erstrundenpick zumindest dieses Jahr auf jeden Fall was man verlangen könnte. Also die Suns werden ja wahrscheinlich einen relativ schlechten Pick dann irgendwo mit haben. Und das wäre auch was, wo ich sage, das würde für beide Seiten dann irgendwo Sinn machen. Also wenn ich Gordon und Martin bekäme und dafür Crowder und Schelme dann noch loswerde und dann würde ich auch den ersten Pick noch bezahlen. Aber da sind natürlich, das sind Details, die dann von diesen, ich sag mal, da geht's ja so, sag mal, an die breite Masse und Capfiller interessiert die relativ wenig. Deswegen wird da meistens wenig dazu gesagt, wie denn der Deal wirklich im Einzelnen aussehen sollte. Aber mir fehlt da halt immer irgendwas, wenn ich solche Details lege, weil ich weiß, so funktioniert's nicht.
Ja, das ist klar. Also ich bin einfach von Saric ausgegangen. Klar, wenn man Shamet mit dumpen könnte, mit seinem genannten Vertrag, dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn man noch den First abgibt. Vor allem, weil ich auch davon ausgehe, dass man jetzt mit einem Late First keinen besseren Spieler bekommt, zumindest keinen, der genauso bald helfen kann, wie es ein KJ Martin tun würde in Phoenix. Das ist ein Deal, den ich tatsächlich machen würde. Eric Gordon ist ja ein Spieler, der schon vor über 10 Jahren ganz gerne nach Phoenix gekommen wäre, damals ein Offersheet in Phoenix unterschrieben. Das haben die Pelts allerdings damals gematcht und dann hat es nie geklappt. Er ist dann irgendwann bei den Rockets gelandet und seither ist er dort. Ist jetzt auch schon seit Jahren da in Trade-Gerüchten verwickelt, also spätestens seit halt Harden getradet wurde vor 2 Jahren. Hat er da auch nicht mehr so super viel Sinn ergeben. Klar, ist ein Spieler, der das Feld einigermaßen breit macht, dann auch für die jungen Spieler, die ja ständig zum Korb ziehen wollen. Aber ja, es würde, glaube ich, für beide Seiten Sinn ergeben, wenn er bald mal getradet werden würde. Und deswegen habe ich Eric Gordon auch hier ganz fest in meinen Top 10 drin.
Ich auch, der ist meine Nummer 3. Also, wie gesagt, klassisch gerankt habe ich nicht, aber da ich bis vor kurz vor der Aufnahme nicht wusste, ob jetzt wirklich gerankt oder ob nur Top 10, habe ich das so halbgar trotzdem gemacht. Und da wurde, wie gesagt, Eric Gordon zu meiner Nummer 3. Gut, aber ich muss dazu sagen, wir haben ja letztes Jahr kurz vor der Deadline schon einen Pod aufgenommen. Da war er auch, glaube ich, unter meinen Top 3 und nichts ist passiert. Der größte Unterschied in diesem Jahr ist halt, dass er, ja, ich sag mal, auslaufend ist. Er hat zwar einen ungarantierten Vertrag für nächstes Jahr, der nur garantiert wird, wenn er entweder, ich glaube, All-Star wird oder den Titel gewinnt oder in die Finals kommt oder sowas.
Ja, also, Championship, ja.
Genau, also ganz, ganz hohe Ansprüche. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube nicht, dass Houston diese 20 Millionen, was er da noch verdient, dann einfach mitnimmt. Also ist ja der Druck größer wie jetzt letztes Jahr eigentlich, ihn zu traden. Und ich kann mir eigentlich ja schwer vorstellen, dass er, wenn er sich nicht verletzt, das ist natürlich bei ihm immer so ein ganz wichtiger Punkt, weil, wie du gesagt hast, Phoenix hat ja das Max-Offersheet gemacht damals und bei den Pels hat er die ersten Jahre, glaube ich, eher weniger gespielt erstmal. Also
ja, aber die hatten den, da muss man dazu sagen, dass die Pelicans sich damals den Medical Staff mit den New Orleans Saints, mit dem Football-Team teilen mussten. Ja. Und das ist in Phoenix nicht der Fall gewesen. Die hatten immer einen sehr guten Medical Staff. Deswegen hätte es sein können oder kann man die These vertreten, dass Eric Gordon in Phoenix eine gesündere NBA-Karriere gehabt hätte.
Das stimmt. Das ist ja, glaube ich, erst jetzt mit Griffin, glaube ich, geworden, dass die den eigenen Medical Staff oder mit dem Tod des alten Besitzers und der Übernahme von, was ist, Tochter oder Frau?
Ich weiß, das ist, glaube ich, seine Frau.
Genau. Ja. Ja, da hat sich ja einiges getan, was da investiert wurde.
Genau.
Ja, aber ich sag mal, wenn er jetzt heil, sag ich mal, bis zur Deadline kommt, ist er schon ein interessanter Kandidat. Gerade, und er sollte auch eigentlich Gegenwert einbringen, wenn die Rockets bereit sind, auch ein bisschen Gehalt mit aufzunehmen. Ja. Und das, aber gut, das muss man sagen, ist bei den Rockets natürlich die spannende Situation, weil wir haben hier ja diese Ausnahmesituation, dass die im Jahr 23/24 einen Top 4 geschützten Pick haben, der sonst nach Oklahoma geht. Ich bin mir nicht sicher, ob Pick oder Pick Swap, also eins von beiden. Also gut möglich, dass die ab nächstem Jahr ja auch wieder interessiert sind, besser zu werden. Also ob man dann einen Vertrag zum Beispiel wie Shamet aufnimmt, der dann noch ein Jahr richtig Geld kostet und wahrscheinlich wenig bringt, wobei man da bei einem schlechten Team wie den Rockets ja auch nie sicher sein kann. Aber zumindest wahrscheinlich nicht das, was er irgendwo kostet. Also ob die Rockets dieses klassische Rebuilding-Team, sagen wir, wie OKC sind, die sagen, gebt uns die schlechten Verträge, wir kaufen Kemba Walker dann halt raus. Ja? Da bin ich mir halt nicht so sicher, weil da ist Phoenix dann schon nochmal, Houston doch mal ein anderes Kaliber, was die Verhandlungen angehen könnte. Die könnten doch eher daran interessiert sein, ja, dass der entweder wirklich auslaufend ist oder auch irgendwelchen sportlichen Gegenwert bringt. Weshalb ich zum Beispiel damals, ich hatte es, glaube ich, auch schon irgendwo auf Twitter mitgeschrieben, den Dreiteamer mit den Heat deutlich interessanter fände, wo man halt sagt, Duncan Robinson kommt nach Houston. Ich glaube, dort mit seinem Shooting, wenn man vorankommen will, da wird er auch ein bisschen was bringen. Crowder geht nach Miami. Sie nehmen auch noch einen Saric oder einen Shamet, nimmt noch Houston irgendwo mit auf und beide Teams legen einen Pick drauf. Ja, plus noch ein bisschen Capfiller, was Houston noch nach Miami schicken müsste. Ja, aber wo man sagen kann, da kriegt Houston, sage ich mal, Pickmaterial. Miami wird Robinson los, ne, der halt einfach neben Strews und Hero dann irgendwo keine Rolle mehr spielt.
Ja, vor allem wenn Crowder da ist, spätestens.
Ja, und Duncan Robinson würde, glaube ich, in Houston, so einem Team, was, wie gesagt, dann vielleicht mehr eher so Richtung Playoffs wieder gehen will, so im Mittelfeld, was einfach neben, sag ich mal, zukünftigen Stars, hoffen sie zumindest, wie ein Jalen Green, irgendwo ist, könnte der mit seinem Shooting halt schon noch auch sportlich irgendwo was bringen. Das ist so ein Deal, den ich zum Beispiel noch deutlich interessanter fände.
Ja, ja, den habe ich damals auch abgesegnet aus Suns Sicht, wenn ich mich richtig entsinne, wenn es der war.
Ich glaube auch, ja.
Ja. Ja, also der 2024er First, der ist Top 4 geschützt und geht nach OKC, das ist kein Swap. Also die Rockets müssen in anderen Worten in der nächsten Saison entweder richtig, richtig sacken, sodass sie sehr wahrscheinlich, also wenn sie die schlechteste Bilanz der Liga haben, dann
das
aber
ja das
ansonsten.
Problem. Selbst schlechteste Bilanz hat eine 50-50 Chance rauszufliegen.
Ah ja, stimmt, dann ist er nur safe Top 5.
Ja, also 52-48 oder sowas. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht genau vom Kopf, aber ich weiß, wir hatten ja in Houston im Jalen Green ja dieselbe Situation, dass quasi der Top 4 geschützt war. Und ich glaube, da waren sie auch das schlechteste Team oder sowas. Und das war, wenn mich nicht alles täuscht, 52-48 oder sowas. Wie gesagt, hinter den Kommastellen weiß ich es nicht mehr genau. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, 50-50 ungefähr.
Ja, genau. 52,1% hat man mit dem schlechtesten Rekord die Chance auf Top 4. Ja,
das ist halt schon ein sehr gewagtes Spiel.
Ja, also klar, entweder sie müssen halt, um die Chancen zu minimieren, dass sie diesen Pick verlieren, extrem schlecht sein, oder sie müssen halt so gut sein, dass es nicht besonders wehtut, wenn dieser Pick weg ist. Also wahrscheinlich versucht Houston dass das jetzt gerade ihr letztes richtig schlechtes Jahr ist und sie sind ja auch wieder richtig schlecht und wenn sie dann am Ende irgendwie ein Jahr mal bekommen oder sowas, dann hat es sich auch gelohnt, aber dann müssen sie auch gucken, dass sie in der folgenden Saison schleunigst relativ gut werden. Sie haben auch einen Haufen Cap-Space, könnten da dann vielleicht ein paar Spieler reinholen, natürlich keine Stars, denn A, gibt es keine in der nächsten Class. Also der beste Free Agent ist wahrscheinlich irgendwie so Miles Turner oder so. Und B, würden wahrscheinlich auch keine Stars jetzt bei diesem Rockets-Team unterschreiben, wenn es welche gäbe. Aber sie haben wahrscheinlich trotzdem lieber Capspace, als dann irgendwie nochmal 21 Millionen an Eric Gordon zu zahlen. Und so sind wir überhaupt erst hier bei dieser Diskussion gelandet. Deswegen glaube ich auch, dass er getradet wird.
Ein vernünftiger Point Guard in Houston würde ja schon viel ausmachen. Ja.
Ja, das ist wahr. Aber ich habe mir heute mal die Free Agency List angeschaut und ich glaube, da war jetzt auch kein so besonders überzeugender Free Agent Point Guard dabei. Also es gibt ganz viele Spieler, die eine Player Option haben, die also aussteigen können. Deswegen, man weiß noch gar nicht genau, wer Free Agent wird. Und von denen, die keine Option haben, die könnten natürlich immer noch vorzeitig verlängern. Auch Miles Turner kann noch vorzeitig verlängern vor der Trade Deadline. Dann ist er auch vom Markt, wie es ja in den letzten ein, zwei Jahren ganz oft passiert. Deswegen sind die Free Agency Classes ja auch immer so dünn gewesen. Also, wenn es schlecht läuft, gibt es halt wirklich keine guten Free Agents nächsten Sommer. Und dann kann Houston mit diesem Capspace natürlich auch nichts anfangen. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe auch davon aus, dass Eric Gordon ziemlich sicher getradet wird. Und was ich gerade noch sagen wollte, ist, sie müssen ja eigentlich auch immer schnell traden, solange er noch nicht verletzt ist. Weil wenn er verletzt ist, dann will ihn auch keiner haben.
Free Gordon, hä?
Ja, genau, Free Eric Gordon. Du darfst gerne den nächsten Spieler raushauen.
Ja, ich habe hier noch relativ weit oben auf meiner Liste, auch wenn ich da schon, wie gesagt, gewisse Bauchschmerzen habe, aber es macht einfach nur Sinn, James Wiseman von den Golden State Warriors. ja, ich weiß, es gibt genug Gründe dafür, dass sie ihn nicht traden. Was man so gehört hat in den letzten Wochen, ist, dass das Front Office doch von dieser, sagen wir mal, Doppelstrategie zumindest öffentlich etwas abgerückt ist. Und ich glaube auch, man merkt halt momentan, dass Wiseman einfach, ich weiß gar nicht, ob er es vom Talent ist oder einfach nur durch diese ganzen Jahre, wo er einfach nie gespielt hat, weil es war ja das letzte College, also das einzige College-Jahr und die ersten zwei Jahre so gut wie nicht. Und dazu eine Position, sag ich mal, so ein roher Big Man, wo wir es in der Vergangenheit schon oft gesehen haben, dass die eigentlich erst ihr, sagen wir mal, annähernd an ihr Leistungsgrenze irgendwo kommen in dem zweiten Vertrag, also gar nicht im Rookie-Jahr. Sondern das sind ja oft, weil das ist so, gerade defensiv, so eine schwierige Position, wo es so viel Zeit braucht, die irgendwo zu erlernen, dass oft der zweite Vertrag erst der ist, wo man die Leute einschätzen kann. Und das macht für mich halt einfach für ein Rebuilding-Team mittlerweile mehr Sinn wie für Golden State. Er hat ein gutes Gehalt, sodass man da auch wirklich irgendwo was schnüren kann. Und auch hier, ich glaube, es wird ein oder zwei Teams geben, die ihn wahrscheinlich noch nicht aufgegeben haben, die vielleicht denken, okay, er könnte nach dem dritten Jahr vielleicht auch günstig zu haben sein, weil Center haben wir grundsätzlich eine Bereitschaft gesehen in den letzten Jahren, dass die relativ günstig vorzeitig verlängern. Also ich nehme mal die zwei Indiana Bigs mit Turner und Sabonis, die relativ günstig verlängert haben, in Jakob Poeltl, und so können wir irgendwo weitergehen. Also die Center haben schon gemerkt, der Markt ist relativ schwach und so wie in Ayton, der halt als erster Pick, sag ich mal, irgendwo gesetzt hat, das haben relativ wenige Center, haben auf diese Karte Restricted Free Agency irgendwo gesetzt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Team gibt, das sagt, wir haben die Zeit, wir hoffen, dass wir ihn im Sommer halbwegs billig verlängern können und wir setzen drauf, dass er quasi diesen, ja, je nachdem, was man erwartet hat, aber so sagen wir mal, den gewissen Durchbruch in seinem zweiten Contract dann irgendwo schafft. Ja, und dann wäre es eine Situation, wo ich glaube, Golden State könnte genug bekommen, damit dieser Trade Sinn macht. Ja, aber von der Optik her ist es natürlich relativ schwierig. Ja, also es gibt auch genug Gründe dagegen.
Ja, also ich glaube, dass hier halt die Sunk-Cost-Fallacy komplett greift und dass die Warriors noch nicht so weit sind, ihn zu traden. Vor allem, weil sein Trade-Wert ja gerade nicht so besonders toll sein dürfte. Ich habe das in einem anderen Part auch schon mal erwähnt. Letztes Jahr wollte man ihn nicht traden, weil er verletzt war und der Trade-Wert im Arsch war. Jetzt kann man ihn nicht traden, weil er kacke spielt. Und er hat ja nochmal ein Jahr Rookie-Contract. Also sie könnten ihn noch im Sommer traden oder nächstes Jahr zur Deadline. Theoretisch, ich glaube, dass die da einfach irrational noch weiter an ihm, zumindest über diese Deadline hinaus, an ihm festhalten werden, was ich natürlich nicht gut heiße. Ich habe James Wiseman von Anfang an für keine gute Ideen Golden State gehalten. Ich war nie ein Fan von Golden. Ich war nie ein Fan von James Wiseman in Golden State, weder zum Draftzeitpunkt noch irgendwann seither. Und ich frage mich halt so ein bisschen, welche Teams würden jetzt irgendwas abgeben, was die Warriors gebrauchen können. Also klar, sie wollen wahrscheinlich weniger Gehalt haben, einfach weil ihre Luxury Tax Bill so hoch ist und James Wiseman da halt keinen geringen Anteil dran hat. Und spätestens, wenn man es halt mit der spielerischen Leistung verrechnet, dann ist James Wiseman einfach ein abartiges Minusgeschäft, gerade für die Warriors, der verdient fast 10 Millionen. Also wollen sie wahrscheinlich irgendwie weniger zurückhaben, wenn sie ihn abgeben. Aber irgendwas, was spielerisch hilft, würden sie dann wahrscheinlich schon ganz gerne haben für den ehemaligen Number 2-Pick. Wie gesagt, wenn sie überhaupt sich jetzt schon von ihm trennen wollen, weil das ist halt immer so ein bisschen das Problem mit großen Egos in wichtigen Positionen in der NBA, vor allem wenn man sich light years ahead wähnt vor der Konkurrenz und dann in den sauren Apfel zu beißen und den ehemaligen Second Pick nach nur gut 2 Jahren schon wegzutraden und man bekommt dafür nicht mal annähernd den Gegenwert, den man normalerweise halt sich in so einem Fall erhoffen würde, zurück. Das, ja, da gehören schon Eier dazu und ich glaube halt irgendwie nicht, dass wir das sehen werden. Aber selbst wenn, also hast du irgendwelche Teams, irgendwelche Kandidaten, die für Wiseman traden könnten?
Also so, ich sag mal so, die klassischen Teams sind so die Teams im Rebuild. Das wäre zum einen, oder vielleicht Rebuild, man weiß es nicht, wäre Charlotte. Ob die einsehen, dass sie im Rebuild sind, weiß ich nicht. Aber
ja, und auch hier, ganz kurz, auch Sunk Cost Fallacy, wenn man schon so nennen will. Die haben jetzt ja gerade erst in der letzten Draft Mark Williams gedraftet. Und wenn die dann jetzt schon James Wiseman sich reinholen, und Mark Williams spielt auch nicht aktuell, also das wäre ja auch wieder so ein kleines Eingeständnis schon, dass es irgendwie keine so tolle Idee war, wenn man jetzt schon wieder für das nächste Center-Talent tradet und dafür irgendwas
abgeben muss. Ja gut, aber sagen wir so, dafür, da sage ich mal andersrum, da ist Wiseman halt jemand, der als ehemaliger Nummer 2 Pick, wo man schon sagen kann, also wir bekommen ihn, ich sag mal, halbwegs günstig. Wir glauben, er war in Golden State nicht in der richtigen Situation. Das können wir uns nicht entgehen lassen als Flyer. Also um ihn einfach mal auszuprobieren. Also,
ja, klar, könnte schon sein.
Das sind schon Dinge, wo man sich irgendwo mit reinreden kann. Ja, dasselbe würde ich halt zu Teams wie jetzt Oklahoma mit sagen. Auch Houston wird schwierig mit Sengün, sag ich mal, irgendwo mit. Ich weiß nicht, was San Antonio mit Jakob Poeltl vorhat. Also, falls er auf dem Trade-Block irgendwo steht, würde Wiseman dort auch Sinn machen. Also
und allein kannst du 1-gegen-1 traden.
Könntest du auch, aber ich glaube, da müsste... gute Frage. Also, ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, da müsste eigentlich Golden State noch was drauflegen. Das ist aber jetzt hier ganz schwer zu sagen, wer was wie einschätzt. Weil... also wie gesagt, also rein vom Bauchgefühl sage ich, da müsste Golden State noch was drauf.
Ja, aber würden sie niemals tun.
Ja, kommt darauf an halt was, was das irgendwo ist. Also reden wir jetzt hier dann zum Beispiel vielleicht über einen wirklichen Pick, der noch oben drauf kommt. Reden wir über einen Pick-Swap, weil San Antonio hätte zum Beispiel ja auch Atlanta-Picks. Also man kann ja auch sagen, so ein Erstrunden-Pick ist mir nicht mehr wert, aber irgendeinen späten Atlanta-Pick und einen Golden-State-Pick, wir tun uns hier nochmal einen Swap einbauen, damit wir halt sagen können, wenn ihr dann ein bisschen Probleme habt, Curry wird älter, Klay Thompson ist vielleicht durch bis dahin, wer weiß, was mit Draymond Green ist, dann haben wir nochmal die Chance, einmal vielleicht nochmal einen höheren Draft-Pick irgendwo zu bekommen. Also es gibt da ja schon Möglichkeiten, wo man sagt, es muss kein Erstrunden-Pick sein, Zweitrunden sind aber zu wenig, wenn eben irgendeine Zwischensituation. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Szenarien gibt, die da irgendwo mit passen. Ne? Also das sind aber so die Teams, sage ich, die jetzt im Rebuild sind. Das ist die, wo James Wiseman am meisten Sinn macht, weil A, die wollen vielleicht eh tanken und zumindest dieses Jahr ist er im Tanken relativ gut. Ne? Und es ist halt wirklich was, wo man sagen kann, hier, ich setze drauf, dass er vielleicht das Potenzial, was der ein oder andere in ihm gesehen hat, weil es gibt ja auch Leute, die hatten ihn auf 2 oder 3, also nicht nur Golden State, sondern auch von den Draft-Analysten, davor halt allein durch sein körperliches Potenzial, dass man halt irgendwo sagt, okay, Big Man, der braucht seine Zeit, ob er den zweiten Pick wert wird, also das ist ja eine ganz andere Frage, aber ob er vielleicht einfach so ein guter Regular Season Center noch werden kann, der für einige Teams mehr Wert hat, wie ich sag mal, für uns so in unserer Twitter-Bubble, wenn man das mal so sagen will. Ja. Aber wir haben es gesehen bei, ich sag mal, Robinson, Mitch Robinson quasi bei den Knicks, was der für irgendwo verdient hat. Wir haben es gesehen, was andere Center noch für Verträge oder für Gegenwert, also Rudy Gobert als absolute höchste Variante, was das angeht, gesehen hat. In der Liga ist der Wert anders, wie wir ihn teilweise irgendwo sehen. Ja, und da kann ich mir das irgendwo noch vorstellen. Wie gesagt, es macht einfach für mich zu viel Sinn, um ihn nicht mit reinzupacken. Und wie ich am Anfang sagte, abgesehen von Jay Crowder, würde ich auf keinen der anderen Spieler Geld setzen, wenn ich eine 1-2-Quote hätte. Die wäre mir überall zu schlecht. Ich wäre überall bei unter 50%. Ja. Ja. Und deswegen finde ich auch viele Gegenargumente, aber ich finde auch einige, die dafür sprechen, und ich sage eigentlich gute Managements, und da halte ich Golden State auch dafür, das sind die, die dann irgendwann sagen, die Optik ist mir egal, wir machen es trotzdem. Ja, und das sieht man immer wieder. Ich nehme das klassische Beispiel her als Boston-Fan hier für Danny Ainge, der 2012 noch einiges aufgegeben hat nach dem Conference-Finals, um sich Courtney Lee damals und was... Brandon Best gegen Davis, glaube ich, gegen Glenn Davis, ja.
Big Baby.
Da hat einiges aufgegeben und hat dann ein Jahr später gemerkt, wir waren zwar knapp dran an den Finals 2012, aber es hat nicht funktioniert und ist dann wieder komplett in die andere Richtung abgedriftet. Ja, also eigentlich absolut konträr zu dem, was er 2012 gemacht hat. Aber eine Organisation wie Golden State, mit dem Erfolg, was die im Hintergrund haben und auch in GM, sofern er dann noch GM ist, ja, das ist ja momentan auch so ein bisschen in der Schwebe, weil Bob Myers ja noch keinen neuen Vertrag hat, so wie ich das mitbekommen habe, sondern jetzt Free Agent ist. Ja. Aber rein theoretisch hätte er eigentlich genau diese Position, wo er sagen könnte, ich habe so viel erreicht mit dem Team, das tut mir nicht weh. Das ist Optik, aber dadurch wird keiner an meinem Sessel sägen. Ja, so wie halt ein Danny Ainge, wie ein Ujiri in Toronto. Diese GMs können sich das erlauben. Das kann sich halt kein, sag ich mal, Neuling irgendwo erlauben, der gerade ein Jahr irgendwo dabei ist das Problem dieser Optik irgendwo mit hat. Ja, also ich sag mal, in Sam Hinkie in Philadelphia, wenn er Okafor nach einem Jahr getradet hätte, wäre deutlich schwieriger gewesen, wie wenn das ein Danny Ainge in Masai Ujiri oder sonst jemand macht. Ja, also es wäre die Organisation, die das von der Optik her am besten wegstecken würde. Ja, und jetzt, dann wird man halt auch mal sehen, wie gut die Organisation ist, ob man so eine Entscheidung dann trotz der Optik in Kauf nimmt oder nicht.
Ja, gefällt mir. Daran werden wir die Golden State Warriors messen als Organisation. Ich glaube, das ist ein Ownership-Call. Ich weiß nicht, ob das Myers überhaupt entscheiden kann oder ob das dann von Lacob und Co. kommt. Weil es war halt der Second Pick. Also wenn du den halt jetzt schon wegtradest, ich glaube, das kann Myers nicht allein entscheiden. Ist jetzt aber nur meine Einschätzung aus der Entfernung. Und ich hatte ihn nicht mit hier drin, aber mir gefällt's. Also mir gefällt diese Diskussion hier. Mir ist auch klar, warum jetzt Teams wie die Spurs oder Rockets, von mir aus auch die Hornets, so einen Wiseman auf jeden Fall noch ausprobieren könnten. Aber ich wollte eigentlich eher auf Spieler hinaus, die du siehst, für die die Warriors ihn halt abgeben würden. Also Pöltl haben wir jetzt hier schon erwähnt, aber auch von den anderen Teams, an wen hast du da so gedacht? Also ich muss ja auch zugeben, als du von Wiseman genannt hast, habe ich auch direkt hier mal Hornets Capsheet zum Beispiel aufgemacht und habe gedacht, PJ Washington, straight up, würde ich machen. Ja, der auslaufend ist, der wird im Sommer halt restricted, dann können die Warriors sich überlegen, wollen wir den halten. Aber das ist halt ein Spielertyp, der da sehr gut reinpassen würde, meiner Meinung nach. Sollte switchable genug sein, kann ein bisschen werfen, ein bisschen rebounden, athletisch finishen, verdient weniger als Wiseman, nur 5,8 Millionen. Das dürfte sich sehr positiv auf die Luxury Tax der Warriors auswirken. Also hast du da an so jemanden zum Beispiel gedacht?
Also PJ Washington fände ich perfekt in Golden State fürs System. Ja, auch hier glaube ich, dass wir gut, hier ist die Schwierigkeit in Charlotte, wollen sie ihn bezahlen oder nicht? Also im Vakuum würde ich sagen, müsste auch hier Golden State noch was drauflegen. Diese Restricted Free Agent Situation macht die ganze Geschichte natürlich sehr unübersichtlich. Ich weiß jetzt nicht, hatte ja nicht auch ein Angebot bekommen im Sommer. Irgendwas habe ich mal gelesen.
Aber mit 50 Millionen hatte ich im Kopf, ja.
Genau, also das heißt, eine grobe Vorstellung werden beide Seiten da schon haben, was jeder möchte. Ja? Und das ist halt so das Schwierige. Der zweite Spieler, den ich noch irgendwo gesehen habe, ist zum Beispiel jemand vielleicht wie ein Cody Martin, wo man einfach sagen kann, so klassischer Flügelspieler.
Ja.
Da müsste vielleicht Charlotte ein bisschen noch was drauflegen, aber ich weiß nicht, ob es immens viel wäre. Ja. Aber so jemand. Ich weiß, ein Sam Vecini ist Mason Plumlee Befürworter, dass der nach Golden State gehen soll.
Was?
Das wäre mir jetzt noch ein bisschen zu wenig.
Ach du Scheiße. Nein.
Ja, also er sieht ihn schon so als Backup, der halt einfach, ja, ich sag mal, gute Passing Skills irgendwo mit hat, der hochintelligent in so ein System mit reinpassen kann, der einfach auch abschließen kann. Ich sag mal so ein bisschen in Kevin Looney halt mit deutlich schwächerer Defense, aber vielleicht ein bisschen mehr Skills.
Ja? Wir haben doch Plumlee schon als Backup in Denver gesehen und dass das halt irgendwann in den Playoffs nicht mehr geht. Und
ja, ja, sehe ich ja auch so. Ich glaube, dann müssten wir drüber reden über das Und. Ja? Also was kommt dann noch mit oben drauf? Er wäre für mich jetzt eher eine Variante, wenn man vielleicht die ganze Sache ein bisschen vergrößert. Also dass man sagt, Plumlee und PJ Washington und dann müsste halt Golden State, sag ich mal, nochmal irgendwo was draufpacken. Ja? Was dann nochmal mit zurückkommt, dass man jetzt, ich weiß nicht, ob man dann in DiVincenzo oder ich weiß nicht, ob sie Moody, was sie von dem halten, also ich würde ihn jetzt noch nicht abgeben, aber da ließe sich ja auch nochmal was konstruieren, um das Ganze noch ein bisschen auszupacken. Ich wäre schon spannend, ob man sich sagt, in PJ Washington, ihn zu bekommen, wäre mir Moody wert. Aber auch hier, auch für Golden State, wäre natürlich das große Problem, was können und wollen sie ihm nächstes Jahr bezahlen? Oder würden sie ihn sogar schon als Nachfolger von Draymond Green sehen? Weil auch hier gibt es ja Gerüchte, dass die sich uneinig sind, was die Vertragsverlängerung angeht. Ja? Da wollte ja Green die Maximum Extension haben und Golden State war da ein bisschen dagegen. Also auch hier wissen wir nicht, was im Hintergrund irgendwo passiert. Wenn sie jetzt PJ Washington als Nachfolger für Draymond Green ab dem nächsten Jahr schon sehen, dann sehe die ganze Konstellation ja komplett anders aus, wie wenn sie mit Draymond Green irgendwo planen. Weil dann könnte man ja einem PJ Washington wirklich auch, selbst wenn er deutlich mehr will, dann könnte man sich das ja auch eher leisten, wie wenn man sagt, Draymond Green verlängern wir aber auch bis fast Maximum, sage ich mal, irgendwo. Ja? Also da sind ja auch viele schwierige Konstellationen, die da zu bedenken sind, wo wir überhaupt gar keinen Einblick haben.
Ja, das ist klar. Also ich glaube, so gut sehen sie Washington dann auch wieder nicht an, also würde mich zumindest wundern. Aber selbst wenn die dem 50-4 oder so zahlen, ich glaube, das war das Angebot der Hornets, also müssten wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, aber 50-4, dann würde er ziemlich genauso viel verdienen, wie Wiseman nächste Saison verdient, also 12, irgendwas Millionen.
Genau, gerade wenn es aufsteigend wäre, wäre er wahrscheinlich sogar drunter.
Ne? Ja, genau. Ja,
aber selbst wenn man 60 bekommen wird, wäre man in der Region.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Kandidat, der sinnvoll wäre und der aus meiner Sicht in Grunds ja doch deutlich besser reinpassen würde, spielerisch, als jetzt ein Jakob Poeltl zum Beispiel, als so klassischer Big, der niemals switchen kann und natürlich auch nicht werfen kann. Ja, also ich glaube, wir sollten langsam zum nächsten Kandidaten kommen, denn der Pott muss heute auch noch irgendwann raus.
Das ist dein Problem.
Ja, ich weiß. Du wolltest ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt bis Mitternacht sitzen. Und wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, erst so 5 Kandidaten oder sowas besprochen. Deswegen würde ich sagen, wir beschleunigen die ganze Sache ein bisschen, auch wenn ich diese tiefen Konversationen mit dir natürlich sehr, sehr schätze. Ich würde mal den nächsten raushauen. Und zwar, ich habe ihn vorhin schon angeschnitten. Ich würde jetzt hier mal Miles Turner raushauen.
Ja, habe ich auch mit auf meiner Liste.
Ja.
Meine Nummer 5 sogar. Also wir gehen irgendwie wirklich, obwohl wir es nicht wollen, von oben nach unten. Ja.
Sehr geil. Ja, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht mehr so wirklich gerankt. Also Crowder 1, Collins 2 war klar und danach habe ich gedacht, so, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, ist ja umso schöner, wenn wir jetzt hier deine Reihenfolge haben. Ja, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, weil sein Vertrag läuft aus. Also entweder es muss eigentlich eine Extension geben oder er wird getradet, weil ansonsten ist es ein bisschen riskant für Indiana, weil er sonst einfach im Sommer ersatzlos weg sein kann. Und er hat ja auch schon öffentlich so ein bisschen geliebäugelt, zumindest mit dem Gedanken, sich einem anderen Team anzuschließen oder getradet zu werden. Hier in diesem Vosh-Pod zum Beispiel, wo er so ein bisschen das Für und Wider eines Trades zu den Lakers analysiert hat. Fand ich ganz witzig, dass ein Spieler seinen eigenen Trade-Wert da so relativ akkurat eigentlich analysiert hat. Und auch die Pacers, ich meine, die haben im Sommer schon DeAndre Ayton und Max Offersheet hingelegt. Planen die wirklich noch mit Miles Turner? Ich meine, es ist jetzt nicht an Hahn herbeigezogen, weil sie spielen aktuell mit ihm sehr gut. Er hat ein Career-Year und er ist immer noch erst in der Age 26 Season, glaube ich. Wenn ich gar nicht alles falsch kann, dann gucken. Aber er ist noch nicht so super alt. Also wenn die Pacers jetzt die nächsten 3 Jahre mit Halliburton und Mathurin einfach immer ums Play-In zumindest mal spielen wollen und dann perspektivisch halt um die Playoffs und einfach ein Playoff-Team bleiben wollen, wie halt auch schon die letzten 100 Jahre, dann können sie Turner ja erstmal behalten, weil der wird wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Jahren, also sie können ihn dann verlängern, erstmal nicht schlechter werden mit seinem Skillset. Trotzdem ist er natürlich schon seit Jahren hier in den Trade Rumors drin. Wie gesagt, es gibt genug Anzeichen und Gründe, dass er getradet wird. Und ja, so wie er gerade spielt, empfiehlt er sich auch für den Trade. Und das sind wahrscheinlich auch die Gründe, wieso du ihn hier drin hast, oder?
Genau, also im Endeffekt ist es für mich auch genau diese Frage, verlängern oder traden. Alles andere macht für mich jetzt mit keinen Sinn. Also sie haben ja die Möglichkeit, ihm 120% seines jetzigen Gehalts, ich glaube, er verdient jetzt 18 Millionen, dann sind das 3,6 obendrauf, also mit 21,6 Millionen Startgehalt, ihm eine 4-Jahres-Extension zu bieten. Da kommen wir auf rund 100 Millionen über 4 Jahre. Also wie gesagt, das wäre die Möglichkeit. Dann wäre er aber ein halbes Jahr nicht tradebar, wie wir vorher bei LeBron James auch angesprochen haben. Damit wäre er natürlich vom Markt. Die Frage, also zum Beispiel im Vogue-Pod ist ja, will er vielleicht auch wirklich weg oder ist dort seine Intention, auch ein bisschen Druck auszuüben, so nach dem Motto, verlängert mich oder ich will weg. Also das ist ja auch manchmal Politik. Solche Dinge, die da irgendwo mitmachen. Deswegen würde ich da gar nicht so viele Rückschlüsse aus diesem Pott ziehen, was das mit ist, weil gerade bei seiner Verletzungshistorie, wenn die Pacers ihm jetzt 104 mit anbieten, dann könnte es schon sein, dass er sich allein aus finanzieller Sicherheit die Sache überlegt und ich sag mal, im Hintergrund einen Trade fordern kann man im halben Jahr, also in der Offseason quasi immer noch. Und das ist für mich auch die Frage, weil wenn er wirklich keine Extension bekommt, und die Extension kann theoretisch auch nach der Deadline noch kommen, also die können sie ihm noch anbieten, auch am 30.06., das wäre bis zum Schluss möglich, aber umso früher sie das ja machen, umso mehr hat der Spieler ja, sag ich mal, die Sicherheit im Hintergrund. Umso später das ist, umso größer ist ja das Risiko, dass der sagt, nee, unterschreibe ich nicht mehr, in 2 Wochen werde ich eh Free Agent. Und es wird ja nie getempert, aber ich weiß schon, 5 Teams bieten mir mehr. Ja? Deswegen eigentlich diese Entscheidung intern muss, also im Team oder auch die Absprache, sage ich mal, wann sie es durchsetzen oder nicht, ist eine andere Sache, aber das muss eigentlich schon bis zur Deadline passieren. Und das ist für mich fast eine 50-50-Geschichte. Ja. Also ich könnte es überhaupt nicht einschätzen. Dadurch, dass Indiana ja sportlich jetzt deutlich besser ist, also zumindest bisher, wie man vor der Saison erwartet hat, kann das ja auch auf beiden Seiten ein bisschen was ändern. Also wenn Indiana damals das Ziel hatte, 1-2 Jahre noch zu tanken, zu rebuilden, dann kann das ja uninteressant sowohl für Turner wie für Indiana gewesen sein. Wenn man aber jetzt sagt, oh, es klappt doch alles besser, wie es ist. Wir haben ja im Backcourt quasi unsere 2 Zukunftsspieler. Kein Problem. Wir gehen wie immer durchs Mittelfeld. Wir hatten bis zu diesem Jahr, glaube ich, seit 1990 keinen Top-10-Pick mehr. Es hat immer super funktioniert. Wir haben sowohl mit Reggie Miller ein Top-Team gehabt, wir haben mit Paul George ein Team gehabt, was 2-mal Conference-Finals irgendwo mit war. Wir können das so. Ja, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Verletzungshistorie, wie gesagt, die kann ich nicht beurteilen, aber mal das ausgeklammert, dass Turner auch weiterhin ein sinnvoller Center ist, mit dem er weitergehen kann. Ja, also es ist für mich wirklich eine ganz knappe Geschichte. Aber eine ganz knappe Geschichte heißt für mich, da ich ja nur einen mehr wie 50-50 Kandidaten habe, dass er auch irgendwo ziemlich weit mit oben halt rankt.
Ja, genau. Also sehe ich eigentlich alles genauso. Ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe gerade nochmal geschaut. Er ist in der Age 26 Season. Er hat ein absolutes Career Year, also Career High in Points per Game in den gemachten Spielen bisher mit 17,5 in 22 Spielen. Career High in Rebounds mit 8 pro Spiel. Macht seine gewohnten 2,5 Blocks pro Spiel und nicht nur das, er ist da kein Blockhunter oder sowas, sondern er spielt gute Defense, hat da seinen Impact, 80% seiner Freiwürfe, Career High bei der Dreierquote auch mit über 42%, mit solidem Volumen für den Big, mit 6 genommenen Dreier und auf 100 Possessions. Also da kommt alles so ein bisschen zusammen, war auch noch nie so effizient wie jetzt, 123 Offensive Rating insgesamt. Also sein Wert dürfte hoch sein, halt nicht nur für alle anderen Teams, sondern auch für die Pacers. Und wenn die sagen, ja gut, dann verlängern wir ihn jetzt halt vorzeitig. Er hat jetzt auch die Agentur noch gewechselt zu CAA. Ob das jetzt ist, um einen Trade zu forcieren oder eine Extension, das können wir nicht sagen. Aber ich denke, eins von beiden werden wir sehen. Das würde mich sonst sehr wundern. Wir wissen jetzt halt noch nicht genau, wie da die Prioritäten in Indiana gerade aussehen.
Also wird er doch zu nix getradet.
Genau, CAA, klar, nix. Ja,
haben wir ja im Sommer in der Offseason, unser Mock-Offseason auch so gemacht.
Ja,
genau. Oder ich und Tobi war es, glaube ich, ja.
Dann muss es so kommen. Nächster Kandidat, du darfst sie dann raushauen.
Ja, also ich gehe jetzt mal mit Kyle Kuzma. Auch ihn hat mir ja vorher schon mal kurz angerissen, deswegen gibt es ja gar nicht so viel mehr zu sagen, auch hier. Was dagegen spricht, ich fange erstmal mit der Geschichte an, dass er eigentlich genau, ich sag mal, ins Beuteschema auch irgendwo der Wizards passt. Er liefert ab, er ist aber kein Spieler, den ich jetzt als erste, zweite Option, sage ich mal, oder dritte, weil je nachdem, wer wie fit ist in Washington, ist er das ja, von einem wirklichen Contender irgendwo mitsehe. Wollte Washington, also will wahrscheinlich schon, aber das war nicht die oberste Priorität bei den Wizards. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er eigentlich der Spielertyp ist, den Washington ungern tradet.
Ja.
Aber dann da kommen wir zu den Gerüchten, die ich vorher angesprochen habe. Wenn er halt als auslaufender Vertrag, oder beziehungsweise er hat ja eine Player-Option, aber wenn er sich nicht verletzt, wird er die ganz sicher nicht ziehen, weil 13 Millionen ist ja bei dem, was er momentan bietet, locker wert. Dann wird er für mehr und für länger unterschreiben. Ja. Wenn er halt wirklich weg will, wenn diese Gerüchte stimmen, dann spielt das ja keine Rolle, was Washington mit ihm langfristig will, sondern dann sind sie ja eigentlich gezwungen, ihn zu traden. Und das ist so wie ein bisschen gleiche Kategorie wie Miles Turner. Stimmen diese Gerüchte, dann muss er eigentlich weg sein. Stimmen die Dinge nicht, dann würde ich sagen, ist Washington genau das Team, was ihn behält und im Sommer verlängern will.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ihn nicht in meine Top 10 gepackt, aber klar, wenn er jetzt irgendwie signalisiert, ey, tradet mich oder ich bin im Sommer eh weg, ich will nicht hierbleiben, dann werden sie gut beraten, ihn zu traden, weil er wird Unrestricted Free Agent oder kann Unrestricted Free Agent werden und legt gerade 21, 8 und 4 auf. Also der wird einen Teufel tun und seine Play-Option ziehen für 13 Millionen, weil er kann halt einer der wenigen attraktiven Free Agents sein dann im Sommer. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hau noch einen Spieler raus, der kein Free Agent wird, denn der hat schon vorzeitig verlängert, und zwar Bojan Bogdanovic von den Detroit Pistons. Auch hier unklar, was die Pistons wollen. Normalerweise würde ich sagen, bei einem Team in der Situation der Pistons, was wollen die hier mit diesem Ü30-Spieler, der ein Career-Year hinlegt, und Begehrlichkeiten bei anderen Teams, die um bei denen es um mehr geht, weckt. Aber sind die Pistons und die machen komische Sachen, was sowas angeht. Sie sammeln da irgendwie relativ unnötig viele Vets an. Sie haben ja noch ein paar mehr, Nerlens Noel, da gibt es wohl, kann man jetzt hier kurz erwähnen, das beidseitige Einverständnis, dass man ihn traden möchte, aber ist halt ein Backup-Big. Ja. Und Starting-Wing wie Bogdanovic, der schießen kann und defensiv zumindest solide sein kann und wie gesagt gerade auch ein Career hier spielt, der könnte ja da deutlich mehr Gegenwert einbringen. Alec Burks ist noch so ein Spieler, der theoretisch getradet werden könnte, aber bei dem ist sein nächstes Vertragsjahr halt so, dass es eine Team-Option ist und da können die Pistons sich das halt noch bis zum Sommer überlegen und der Gegenwert ist wahrscheinlich so groß, dass sie ihn vielleicht auch erstmal halten wollen. Und Bogdanovic, der hat ja jetzt gerade eine Extension unterschrieben für die folgenden 2 Jahre und bekommt deswegen noch 59 Millionen inklusive dieser Saison. Die Suns sollen Interesse haben, hatten sie ja wie gesagt auch schon im Sommer, aber Ainge hat dann lieber zu den Pistons getradet. Die Lakers haben Interesse und die Pistons haben jetzt verlauten lassen, dass sie ihn gar nicht traden wollen. Also die gehen noch nicht in die Verhandlungen rein, haben keinen Druck. Klar, könnten ihn noch im Sommer traden, können ihn zu irgendeinem Zeitpunkt in den nächsten Jahren traden, wenn sie ihn doch nicht behalten wollen, wenn sie merken, es läuft ja doch nicht so gut. Aber es sieht halt so aus, als würden sie trotz des Saisonaus von Kate Cunningham, was jetzt auch endlich offiziell bestätigt wurde, also der muss jetzt operiert werden, er hat sich Schienbein gebrochen, Stressfraktur und wird diese Saison nicht mehr zurückkommen. Und deswegen wird es bei den Pistons um nichts gehen in dieser Saison, aber halt vielleicht dann in den kommenden. Das wird wohl das Ziel sein und deswegen ist er offiziell noch nicht auf dem Trade-Block. Die Lakers haben wohl schon einen geschützten First angeboten und ich glaube einfach, dass die Angebote so gut sein werden dann Richtung Deadline, dass die Pistons einfach gut beraten werden, ihn zu traden. Aber wie auch bei den bisherigen Kandidaten, also bei ihm ist es halt noch mehr so, dass ich mir jetzt echt nicht sicher bin, ob er getradet wird. Einfach, weil ich nicht genau weiß, was die Pistons davor haben.
Also ich habe auch in meinen Top 10 auch hier das, was die Pistons von sich geben, interessiert mich gar nicht, weil genau das würde ich sagen, wenn ich ihn auch traden wollte. Im Endeffekt ist das ja quasi so dieses Ding, ah ja, super Locker-Room-Guy, passt perfekt, bringt natürlich auch das Spacing, was ja sportlich jetzt auch nicht mit unwichtig ist. Aber wenn mir einfach der Preis noch zu tief wäre und ich den Preis steigern will, dann lasse ich natürlich nach außen hin verlauten, ich bin ja überhaupt nicht daran interessiert, ihn irgendwo zu traden und ihr müsst da schon ein bisschen mehr raushauen, damit ich schwach werde. Ja? Also es ist ja taktisch eigentlich vollkommen richtig. Ja? Also, und es sind halt einfach sehr, sehr viele Teams, wo er reinpackt. Das Einzige, was mich so, was so ein bisschen merkwürdig finde ich, ist, ist, dass allein schon der Deal zwischen Utah und Detroit im Sommer hat mich ein bisschen stutzig gemacht, ob sein Wert denn wirklich so gut ist oder, also, weil das, so richtig konnte man sich das nicht erklären. Also so für mich, klar, es könnte sein, Danny Ainge ist ein riesiger Fan von Kelly Olynyk, also aus Boston-Zeiten war das nicht neu. Er hat, glaube ich, 5 Millionen oder sowas an Capspace gespart und die waren ganz dicht an der Luxussteuergrenze und haben so nur ein bisschen Spiel für weitere Trades. Das konnte man sich irgendwo so erklären, aber so ein bisschen mehr hat man schon nochmal erwartet.
Ja. Ja, das Ding war halt, dass Bogdanovichs Vertrag ja noch nicht verlängert war und Olynyks Vertrag halt ungarantiert ist für die folgende Saison, aber dass man ihn halt easy garantieren kann und der nur diese 12 Millionen oder so verdient. Also die Vertragssituation war halt sehr viel teamfreundlicher und dann halt noch die anderen Faktoren, die du gerade genannt hast. Und deswegen haben die da nur, was haben die bekommen, noch ein Second oder so? Also auf jeden Fall
kein... Genau, Olynyk und, also es war auf jeden Fall kein First.
Ich kein glaub, First, genau.
Und irgendein Spieler, wer war es denn? Lee?
Ich kann gerade mal gucken, ich habe hier Bogdanovichs Seite offen... Selben Lee, genau, den Lee, genau. Die
also, aber der war ja mehr Cap-Filler.
Jazz dann entlassen haben und Cash. Ja. Und eine Trade Exception.
Ich weiß gar nicht, war der ungarantiert sogar. Also irgend sowas. Also war nahezu nichts, sage ich mal. Genau. Und mit der Verlängerung muss ich sagen, das ist für mich jetzt eigentlich kein Argument, weil ich überlege jetzt einmal, wenn er jetzt in Detroit und für 2 Jahre verlängert hat, dann wird er ja dem offen gewesen sein. Also das sind ja Gespräche, die auch stattfinden. Und vielleicht hier nochmal das, was ganz am Anfang gesagt wurde. Bogdanovich hat ja auch diese Verlängerung unterschrieben. Er konnte aber sofort getradet werden, also auch nachdem Detroit die Verlängerung gemacht hat, weil er hat halt nur um 2 Jahre den Vertrag verlängert. Also er hat diesen klassischen 3-Jahres-Vertrag, der maximal sein darf, und hat eine Gehaltssteigerung, die unter 5% liegt. Das heißt, er hat nicht diese Sperre in dem Vertrag, um nochmal wieder drauf anzuschließen, hier ein praktisches Beispiel von dem, was wir am Anfang des Pods dann schon mal so nebenbei erwähnt haben. Also trotz Extension kann er und konnte er sofort weiter getradet werden.
Ja, er hat ja gar keine Gehaltssteigerung eigentlich. Also er verdient
jetzt 450.000 mehr.
Ja, genau, 450.000 mehr, von 19,55 auf 20 Millionen hoch. Ja. Dann im letzten Vertragsjahr geht es ja wieder runter auf 19,03 Millionen. Und davon sind sogar nur 2 Millionen nur garantiert. Genau, also quasi zu 90% ungarantiert. Also auch ein ziemlich teamfreundlicher Vertrag. Wie gesagt, Bogdanovich gerade im Career-Year, Career-High mit 21 Punkten pro Spiel nach 28 Spielen jetzt. Career-High bei den Assists sind zwar nur 2,4, aber ist auch eins. Trifft 44% seiner Dreier bei gutem Volumen für den Wing, 9 Versuche auf 100 Possessions, 120 Offensiv-Ratings auch ein Career-High. Also ich glaube, die Pistons, die wollen jetzt einfach das Maximum an Gegenwert rauskitzeln. Deswegen habe ich ihn jetzt auch hier mit reingepackt. Also
wie gesagt, ich ja auch deswegen.
Und genau, da sind wir uns eigentlich einig.
Sie müssten aus dem letzten Jahr vielleicht gelernt haben. Da sind sie ja mit Jeremy Grant quasi eine Strategie gefahren, auf den Sommer zu warten. Hm. Und das sieht momentan vom Gegenwert her ja nicht so toll aus, was sie für ihn bekommen haben. Stimmt. Also da wäre zur Deadline vielleicht auch mehr drin gewesen. Ja. Aber gut, das ist natürlich wieder ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber so rein vom Gefühl her könnte es ja sein, dass man gemerkt hat, dieses bis zum Sommer warten mit einem dann, sagen wir, auslaufenden, also wenn auslaufen plus ungarantiertes Jahr, Vertrag, ist dann auch nicht immer so die richtige Strategie. Ja. Und gerade wenn viel Capspace im Sommer mit da ist, weiß ich nicht, ob dann nicht der ein oder andere sagt, ich hole mir lieber einen anderen Free Agent, anstatt was abzugeben für Bogdanovich. Und eigentlich die Teams, die für Bogdanovich traden, traden ja so für einen Playoff-Run mehr. Ja, und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also mit jedem Jahr, wo er älter wird, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er abbaut, dann irgendwann, sag ich mal, ein bisschen größer. Ja, also ich weiß nicht, ob der Wert wirklich steigt bis zum Sommer. Ich kann es mir nur schwer vorstellen.
Ja. Haben wir jetzt 7 deiner Top 10?
Ja, 7 meiner Top 10 haben wir, und zwar die ersten 7.
Perfekt, dann hau mal deine Nummer 8 raus.
Meine Nummer 8 ist Devonte Graham.
Oh, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, okay. Ich habe mich auch sehr schwer getan, weil er ist so ein Spieler, also wen ich zum Beispiel überhaupt nicht auf meine Liste packe, sind Spieler, die ich nur aus, sagen wir, aus finanzieller Sicht irgendwo als Trade-Material sehe. Ich nehme jetzt mal einen Smith in Denver. Der ist ja auch jemand, den man in die Top 10 packen kann, wenn man glaubt, Denver will doch nicht so viel Luxussteuer bezahlen, versucht ihn dann noch irgendwo zur Deadline loszuwerden und seine, weiß nicht, 7 Millionen oder was er hat. Ich müsste mal gucken.
Kann so. Ich auch.
Ja, nee, 4,7. So, genau, 4,7. Seine 4,7 Millionen einfach noch ein bisschen nach unten schrauben. Solche Spieler mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich will schon, dass ein gewisser sportlicher Wert hat. Graham ist für mich jemand, der in viele Kategorien passt. Er ist einmal jemand, der getradet werden kann aus finanziellen Gründen. Also dann, aber deswegen allein würde ich ihn nicht reinpacken. Aber New Orleans wird auch teuer in den nächsten Jahren. Also allein in Graham loswerden macht schon irgendwo Sinn. Dann ist aber New Orleans auch ein Team, was einfach viele Assets hat. Also so der klassische Lakers-Pick in diesem Jahr. Das ist so vom Draft-Potenzial her wahrscheinlich das höchste. Aber auch die haben ja auch noch Bucks-Picks. Eigene Picks natürlich noch. Also er ist dann auch jemand, der ein gewisses Gehalt hat, den man auch noch reinpacken kann in Deals, wenn es darum geht, irgendwas anders nochmal mitzumachen. Plus, er könnte dem ein oder anderen Team so ein bisschen noch was von der Bank bringen. Also so diese Kombination aus allem dreien macht es für mich so, sagen wir mal, ja wahrscheinlich nicht, weil wie gesagt, ich habe bei keinem mehr über 50%, aber zumindest so für einen der Kandidaten, dass ich sage, aus einem dieser drei Gründe könnte er mit getradet werden und deswegen habe ich ihn da irgendwo mit reingepackt. Und gerade wenn halt New Orleans sagt, ja, es läuft gut, wir sind Platz 1, und so glaube ich, trotzdem Niederlage heute noch, ich glaube gleich auf mit Memphis. Wir sind Platz 1 im Westen, wir wollen jetzt wirklich pushen, dann ist er für mich halt einer, der in so einem Deal da irgendwo mit drin sein könnte. Ja, wie gesagt, aus Caps-Sicht, auch weil er ein bisschen was vom anderen Team bringt und um den Vertrag auch loszuwerden. Also da passt irgendwo für mich vieles in die Kategorien, könnte getradet werden.
Ja, er ist halt gnadenlos überbezahlt mit seinen 12 Millionen, knapp 12 dieses Jahr, über 12 nächstes Jahr, das dritte Jahr ist dann zum Glück. Nur mit knapp 3 Millionen garantiert, Stand jetzt würde man das niemals garantieren, weil er macht halt 5, irgendwas Punkte pro Spiel dafür, spielt 15 Minuten von der Bank. Klar, die Pelicans sind sehr tief, gerade auf seiner Position, aber eigentlich auf allen Positionen. Aber auf der anderen Seite, er ist einfach kein Winning Player. Alle Lineups der Pelicans sind auch schlechter, wenn er spielt. On-Off wird minus 5. Und seine Defizite sind hinlänglich bekannt mittlerweile. Das Einzige, was er ganz gut macht, ist Dreier-Treffen. Er trifft aus dem 3-Punkte-Bereich quasi genauso gut wie aus dem 2-Punkte-Bereich und das auch im Prinzip über die Karriere, also Career 40% aus dem 2er-Bereich ist halt schon echt mies und spätestens in den Playoffs ist er dann irgendwann nicht mehr spielbar. Wobei er mich da letztes Jahr in den Playoffs positiv überrascht hat. Die Suns haben ihn ja auch nicht so wirklich attackiert in den 10 Minuten, die er pro Spiel gespielt hat, aber er selber hat auch nicht so wirklich viel gerissen. Also ja, klar, Pelicans, wenn sie ihn irgendwie traden können, ohne großartig drauf zu zahlen, ist es wahrscheinlich gut, vor allem jetzt, wo Kyrie Lewis wieder zurück ist und man ja auch Dyson Daniels spielen lassen will. Alvarado kommt von der Bank. Also ja, klar, wenn sie ihn traden können, klar, aber ich glaube, da müsste man gerade zu viel drauflegen. Aber ansonsten kann ich deinen Case nachvollziehen. Ich wäre selber nur nicht auf ihn gekommen. Ich tue mich schwer, hier jetzt noch einen einzelnen Namen reinzuschmeißen und zu sagen, so bei dem halte ich es für relativ wahrscheinlich. Aber es gibt halt noch Teams, wo ich mir sehr sicher bin, dass was passiert. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, wer da jetzt genau gestellt wird. Also ja, ich habe mich jetzt letztendlich schon immer für einen entschieden. Stellvertretend für die Knicks habe ich Cam Reddish hier noch in meiner Top 10 drin. Also ich halte es bei den Knicks für am wahrscheinlichsten, dass er getradet wird. Hast du auch drin in der Top 10?
Habe ich auch mit drin.
Perfekt. Er weckt natürlich noch Interesse bei anderen Teams. Er ist der jüngste Spieler von denen, die da auf dem Block sind. Also die Knicks wollen ja auch irgendwie von Jelos werden, aber wollen da kein First dran binden. Dann wird es schwierig, weil er einen großen Vertrag. Dann Derrick Rose ist aus der Rotation rausgefallen. Und Cam Reddish ist halt immer noch ein junger Wing, der noch vor einem Jahr relativ viel gekostet hat. Da mussten sie noch einen First und Kevin Knox zahlen. Und man könnte jetzt argumentieren, dass Knox gerade eine ähnlich gute oder schlechte Saison spielt wie Cam Reddish. Und diesen First bekommen die Knicks halt nie wieder zurück. Die Lakers sollen Interesse haben.
Muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja.
Der eventuell zwei Runden-Picks wird. Ja, aber auch aus der letztjährigen Situation, wo Bridges und Ball quasi noch in Charlotte waren, war die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten irgendwann 3 oder 4 Jahren oder wie lange der protected ist, dass sie in der Zeit mal in die Playoffs kommen, doch recht gut. Also wäre es irgendein, sag ich mal, später, sagen wir mal, 20er-Pick, sowas, war wahrscheinlich das wahrscheinlichste Outcome damals.
Ja. Ja. Was auch noch dafür spricht, dass er jetzt bald getradet wird, ist, dass die Knicks gerne First Mover sind nach dem 15.12. Die sind immer früh dran. Die letzten Jahre, also das aktuelle Front Office der Knicks, die haben ja letzte Saison, wie gesagt, diesen Reddish-Trade schon im Dezember gemacht. Und vorletzte Saison haben sie den Derrick Rose-Trade gemacht. Genau, das war auch so der erste größere Trade in der Saison. Ja, hast du noch was hinzuzufügen bei Reddish?
Ja, das macht allein halt, er ist ja auch auslaufend, also dann restricted. Man geht, man kann sich momentan schlecht vorstellen, dass beide Seiten noch miteinander planen, was das mit angeht. New York hat ja auch einige Spieler, denen er jetzt, wenn die nicht mehr mit ihm planen, jetzt quasi dann so ein Spielzeug wegnehmen würde. Also McBride, sage ich mal nur mal als Beispiel. Und er hat ja mal ein paar Spiele gestartet oder viele Minuten bekommen, da hat er auch ganz gute Ansätze gezeigt. Ich weiß immer noch nicht genau, was da schief läuft zwischen den beiden Seiten. Und für mich ist er auch ganz klar, also sowohl der Auslaufende passt, man könnte ihn anhängen an einen Dump, man könnte ihn, New York wird, ist ja ein Team, was auch so immer wieder bei den Superstar-Trade gehandelt wird, dort könnte er mit rein, als entweder als, sagen wir mal so, als Kirsche auf der Sahne, ja, die Sahne auf die Kirsche, wie rum war der Spruch, ja, und halt auch ein bisschen gehaltsfüllen. Ja. Also es gibt auch so viele Gründe, ihn damit zu nennen, deswegen habe ich ihn auch in meine Top 10 noch gepackt.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt 9 von 10 bei dir. Da darfst du jetzt noch den 10. raushauen.
Also ich habe jetzt noch einen, bei dem ich mir sehr unsicher bin, und das ist Richard Holmes.
Weil, Rashawn.
Rashawn Holmes. Ja, ja. Rashawn Holmes.
Ja,
von den Kings. Ich weiß noch nicht genau, was da in Sacramento passiert ist. Also er hatte ja eigentlich vor einem Jahr, also habe ich zumindest gedacht, einen relativ guten Vertrag unterschrieben. Ich glaube, es gab auch einige Teams, die an ihm interessiert waren. Er hat davor auch eine wirklich gute Saison gespielt. Ja, klar, klassisches Center-Problem, was teuer ist, aber auch hier, wir haben Center gesehen, die deutlich mehr verdienen. Dann kam der Sabonis-Deal, was das war, dass er dann Probleme in der Rotation hat, ist logisch, aber dass er so komplett fast komplett rausgefallen ist, ich glaube, heute Nacht hat er dann wieder gespielt, oder gegen Philadelphia war das heute oder gestern Nacht, da hat er dann mal wieder gespielt. Man ist sich ja einig, dass, also die Kings wollen ihn mit Sicherheit loswerden, ja, und ich kann mir auch vorstellen, wenn das eine oder andere Team noch das sieht, was er vor anderthalb Jahren, was man in ihm gesehen hat, dass er, sagen wir mal, relativ billig zu haben ist und recht interessant sein könnte für das eine oder andere Team, was so seine Center-Rotation noch ein bisschen aufstocken will. Ich nehme jetzt mal Toronto, die wurden gehandelt im Sommer 21. Aber ich bin mir halt extrem unsicher, was da passiert ist in der Zeit. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, ob er so stark abgebaut hat, ob die Situation sich so verändert hat. Und deswegen ist er für mich so der größte Wackelkandidat von meinen Top Ten gewesen. Aber ich musste ihn irgendwo trotzdem mit nennen, weil es macht einfach zu viel Sinn, ihn zu traden.
Ja, da hast du recht. Also ich habe ihn nicht in meiner Top Ten, aber es ist ein guter Case. Was passiert ist, ist, glaube ich, dass sie halt für Sabonis getradet haben und man will den nicht neben einem anderen Pick spielen lassen. Also bleiben nur die Backup-Minuten. Und die hat sich jetzt halt Jimmy Mehr Tugi schnappt, weil er der bessere Defender ist und es wahrscheinlich auch halt schon eine bessere Connection zum Coach, zum neuen Head Coach Mike Brown gab, weil der auch das Nationalteam von Nigeria gecoacht hat und somit auch Jimmy Simetu. Also ich glaube, da kam so einiges zusammen für Rashawn Holmes. Neulich haben ja auch Luca und Jerry einen Pod über die Kings gemacht, beziehungsweise über die Mavs und die Kings. Und ich meine, dass sie da auch im Kings-Segment drüber gesprochen haben, dass Rashawn Holmes einfach schlechter verteidigt als Mattu. Und so ist er halt rausgefallen. Aber auf der anderen Seite hat er seine Vorzüge als Offensivcenter, hat auch als Starter schon einigermaßen überzeugt gehabt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt zu Teamerfolg geführt hat. Aber ich glaube, so als Backup kann den schon das eine oder andere Team noch gebrauchen. Er ist eigentlich gerade in seiner Prime drin und jetzt nicht schrecklich überbezahlt. Also
auch so ein Hustle-Player, wo man das Gefühl hat, der hat Energie gebracht.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Was ja auch nicht, gerade in der regulären Saison, wo so ein bisschen manchmal vor sich her dümpelt, sind solche Spiele ja auch nicht unwichtig. Ne? Und wie gesagt, vom Gehalt her, was er bis vor einem Jahr geliefert hat, ich war jetzt kein Riesenfan von seinem Deal, aber ich fand es zumindest okay. Also fand es jetzt nicht so problematisch.
Ja, ja, seine 11, 12 Millionen ist so.
Er hat theoretisch einen Trade-Kicker, aber es kann auch sein, da verzichtet er drauf, wenn er wegkommt, weil er nicht spielt. Ja. Also gibt er die Möglichkeit, aber muss man mal schauen. Also er macht für mich einfach viel Sinn, aber wie gesagt, er ist für mich momentan so ein Mysterium.
Ja, Okay, also ich habe in meine Top 10 noch Kelly Oubre stellvertretend für die Hornets reingepackt. Wir haben vorhin schon über ihn gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm die Schulterverletzung von Gordon Hayward ist, ob der dadurch quasi raus ist, weil der sowieso nicht mehr rechtzeitig diese Saison fit wird. Der hat sich was in der Schulter gebrochen. Ansonsten wäre er noch ein Kandidat. Wir haben vorher über Plumlee und Washington schon gesprochen, aber die Hornets müssen eigentlich irgendwas machen. Ich glaube, die werden diese Saison nichts mehr reißen und haben da doch zu viele Win-Now-Player drin. Und Kelly Oubre habe ich hier stellvertretend drin. Nicht, weil ich ihn mag, weil ich Fanboy bin vom Tsunami-Papi, sondern weil auch er einen auslaufenden Vertrag hat und er ist ein athletischer Wing-Spieler, der einen Dreier treffen kann. Und die sollten eigentlich immer ihren Wert haben in der Liga. Für die 12,6 Millionen im Sommer kann er ersatzlos gehen. Also die Hornets sind da auch gut beraten, ihn zu traden. Würde ich auch nehmen, by the way, als Gegenwert für Jay Crowder, aber auch hier, die Hornets können eigentlich nichts mit Crowder anfangen. In ihrer Situation müsste auch wieder ein Three-Team-Trade sein und er verdient halt mehr als Crowder, also müssten die Suns dann da noch irgendwas dumpen. Ja, es passt, genau, aber die Suns wollen ja kein Geld aufnehmen, das meinte ich.
Achso, ja, klar, die Hornets wollen es auch nicht.
Ja.
Gut, man weiß nicht, was jetzt irgendwann mit Bridges noch passiert, aber aber da, bei den Hornets muss man natürlich auch sagen, man weiß ja nicht, was mit den anderen Spielern passiert, was mit Hayward, was mit Rozier irgendwo ist, ob das Geld dann jetzt wirklich noch ein Problem ist. Ne?
Die aber sind immerhin 28 da, Millionen unter der Tax. Also.
Ja, aber es geht ja auch um langfristige Geschichten dann irgendwo. Ja. Ne? Also ja. Man weiß ja, wie gesagt, wir hatten es ja in der Mock-Off-Season, da hat Luca ja sich da sehr schwer getan, weil er Bridges ja das Maximum bezahlen musste und damit ja dann quasi an der Tax irgendwo gekratzt hat, ich glaube sogar leicht drüber war und Hayward uns versucht hat immer anzubieten. Ne? Das Problem ist ja erstmal durch Miles Bridges erstmal weg, man weiß aber nicht, was jetzt irgendwo nochmal kommt. Ne? Also da muss man mal schauen, das ist für mich immer eine ganz schwierige Situation, aber ja klar, Kelly Oubre, also insgesamt habe ich die Hornets drauf. Ich habe nachher auch nochmal mir zwei, drei Szenarien oder Fragen aufgeschrieben, wo ich zwar nicht glaube, dass es nur ansatzweise Top Ten ist, wo ich aber einfach gedacht habe, das fände ich mal interessant, nochmal so als Bonus obendrauf einfach mal kurz anzuschneiden. Mhm. Und da waren die Hornets auch mit dabei. Vielleicht, was hast du noch für einen Spieler? Sonst schließe ich das gleich mal an.
Ja, voll gerne. Also ich habe hier immer noch Russell Westbrook drin stehen, stellvertretend dafür, dass ich immer noch glaube, dass die Lakers irgendwas machen werden.
Genau, also entweder Westbrook oder es wird halt mit Kendrick Nunn irgendwas sein, wo sie bündeln.
Oder Beverly.
Beverly, genau, weil der nicht das bringt, was er in der Theorie eigentlich, dass es gut passen sollte.
Ja.
Also denke ich, da habe ich auch die mir in die erweiterten Kreis nochmal irgendwo geschrieben. Ja. Und ja, das schließt auch ein bisschen an meine Frage an. Meine Überlegung war, gerade jetzt nach der neuen Hayward-Verletzung irgendwo, macht es nicht sogar für Charlotte Sinn, den Hayward-Rozier-Trade gegen einen auslaufenden Vertrag von Westbrook zu machen, selbst wenn sie nicht viel zurückbekommen? Vielleicht nur einen späten Pick-Swap oder einen geschützten Pick? Wäre es das, also, dass sie es nicht machen, weiß ich, ne? oder glaube ich, aber sind die nicht in so einer Situation, dass allein der Hayward-Deal, um den loszuwerden und um wirklich komplett einzureißen, es sogar Sinn machen würde, Terry Rozier, dessen Vertrag jetzt auch nicht super ist, ne? Also der ist ja auch so ein bisschen skeptisch, sogar die zwei mit drauf zu packen, um eigentlich nur zu dumpen und vielleicht noch ein bisschen was mitzunehmen, also ohne diese zwei Picks, die da im Hintergrund schweben, sondern für deutlich weniger.
Rozier und Hayward straight up gegen Russ.
Ja, also so ganz grob, vielleicht kann man sagen, hier Lonnie Walker nehmen wir noch mit rein. Lakers haben keine Bird-Rechte, Charlotte würde dann viel Cap-Space haben. Den kann man nochmal ausprobieren. Also solche Kleinigkeiten nochmal mitgenommen. Aber ob man halt einfach nicht wirklich selbst Rozier abgeben sollte, um Hayward loszuwerden und um richtig das zu machen, was sie vor zwei Jahren verpennt haben. Ja, einfach nochmal ein, zwei Jahre sich Talent reinholen und dann auch mit deutlich besserer Cap-Struktur um Ball, um den Pick 2023 dann nochmal irgendwo aufbauen und wie gesagt Rozier und Hayward dafür sogar verschiffen. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, man bekommt kein besseres Angebot. Ja, natürlich würde ich den Markt testen, das ist ja logisch.
Ja, klar. Also aus Sicht der Hornets bin ich sold, auf jeden Fall. Man wird Haywards letztes Vertragsjahr los mit 31,5 Millionen und dann halt Rozier, der noch bis 2026 immer so im mittleren 20er-Millionen-Bereich verdient. Das ist auch so gut wie garantiert. Und ich glaube auch, dass die Hornets einfach zu früh zu viel wollten mit LaMelo, nachdem sie da zweimal jetzt im Play-In dann gescheitert sind. Ich mochte den Hayward-Vertrag von Anfang an nicht und die Rozier-Verlängerung habe ich auch nicht ganz verstanden. Habe ja gerade auch schon dafür plädiert, dass sie Oubre traden. Bei Plumlee bin ich skeptisch. Also ich bin total für dieses komplette Einreißen und dann die bestmöglichen Chancen auf Wembanyama oder auch Scoot Henderson oder die Thompson Twins oder irgendeiner der ganzen Wings, Whitmore, Whitehead und Co. in der kommenden Draft. Also aus Sicht der Hornets auf jeden Fall. Ich bin mir halt unsicher, ob die Lakers es machen würden. Damit haben sie dann nächste Offseason auf gar keinen Fall Capspace, aber es wäre ein starkes Upgrade, ohne einen der beiden Firsts abzugeben, die sie dann immer noch in einem anderen Trade mit Nunn oder Beverly oder so irgendwie verscherbeln könnten. Ich glaube, das würde davon abhängen, ob die Lakers das machen, wie Haywards Schulter jetzt genau aussieht. Das wurde auch erstmal vertuscht von den Hornets. Es war erstmal gar nicht klar, dass da was gebrochen ist in der Schulter,
Frau
bis
sich
Haywards Frau auf Instagram darüber beschwert hat, dass die Hornets es nicht wirklich korrekt klassifizieren, diese Verletzung. Rozier würde auf jeden Fall helfen mit seinem Shooting und sein Athlet. Also der wäre einfach ein Upgrade gegenüber Lonnie Walker, auch wenn er schon ein bisschen älter ist als er, aber gerade als Winnow-Spieler gar keine Frage. Ja, also finde ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also gerade auch als Lösung für die Lakers ohne die Firsts hier zu verwenden. Wo ja anscheinend eine gewisse Zögerlichkeit besteht seitens der Bass-Familie.
Was ich vollkommen verstehen kann.
Ja, ja, ich weiß.
Ich bin da ein absoluter Gegner davon, in der Situation die First zu traden.
Aber jetzt, gerade jetzt, wo AD auch so aufspielt und so, finde ich eigentlich, dass sie es erst recht machen müssen.
Ja, ja. Und in 2 Monaten ist er wieder verletzt. Also ich nehme jetzt mal das Indiana-Paket, was immer gehandelt wird, wo viele ja da, du ja auch, sag ich mal, da schon deinen Case für gemacht hat. Für mich ist das dann so, okay, man muss mit, also sagen wir mal, selbst es würde passen. Und selbst da bin ich schon ein bisschen skeptisch, weil AD spielt jetzt groß auf für mich, weil er auf Center agiert. Turner ist zwar jemand, der spacen kann, aber es ist nicht ein Wing, den man irgendwo nehmen hat. Also mir gefällt die AD-LeBron-Big-Kombination viel besser, wie wenn ich da noch einen Big mit reinpacken könnte.
Auch ja, bin
Turner
ich mittlerweile
von
auch.
Den, der gute, der guter Fit ist. Ja. Aber er ist jetzt auch nicht der, sagen wir mal, zumindest jetzt dieser Saison muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, kleine Sample-Size, aber auf Dauer vom Volumen her alles jetzt nicht der klassische Wing-Spacer, sage ich mal, irgendwo ist. Ne?
Ja.
Also da bin ich schon sportlich ein bisschen skeptisch. Aber mein Hauptargument ist eigentlich, damit die überhaupt in die Playoffs oder das Play-In vermeiden, weil Play-In ist immer eine ganz gefährliche Situation, muss ich ja Turner, Davis und LeBron eigentlich viel spielen lassen. Und ich will eigentlich alle drei, wenn ich die im guten Team haben will, durch die Saison cruisen lassen, damit ich da überhaupt eine Chance sehe, dass die in den Playoffs, sagen wir, irgendwo groß ausspielen kann. Das heißt, dieses Risiko, dass das schief geht, wenn ich die treibe durch die Saison, und dann ich selbst immer noch nicht als Top 1 oder 2 Tier Contender irgendwo mit sehe oder nur im absoluten Best Case, das ist für mich halt eher so ein Szenario, wir hoffen mal, ja. Ich kann verstehen, wenn sie es machen würden, weil wir sind ja nicht in der Theorie, also diese Geschichte, dass LeBron bei den Lakers spielt, dass er einer der Gold-Kandidaten ist, dass das optisch absolut beschissen aussieht, wenn sie seine letzten Jahre vergeuden, das darf man ja nicht außen vor lassen. Das muss man ja ganz offen irgendwo sagen. Deswegen kann man sie nicht zu stark kritisieren, wenn sie es wirklich machen würden. Genau. Aber wenn ich jetzt halt einfach diesen Case ausblende, weil das ist für mich der Hauptcase pro, das Hauptpro-Argument. Und wenn das mein Hauptpro-Argument ist, dann sage ich, dann ist es in der Praxis eigentlich eine scheiß Idee, ja? dass man auf solche Argumente schon zurückgreifen muss. Aber das ist natürlich einfach gesagt, wenn man nicht der ist, der jeden Tag LeBron gegenüberstehen muss und ihm erklären muss, warum er die Picks nicht wahr abgibt. Ja, also das ist ja so die schwierige Situation und das kann ich natürlich von mehreren 10.000 Kilometer Entfernung aus dann halt einfach leichter sagen, wenn ich halt einfach objektiv ohne diese Hintergründe von außen betrachtet, ist mir das zu sehr die Nadel im Heuhaufen, was ich da irgendwo suche, dieses winzige Stück zum Titel irgendwo mitzukommen, und das ist mir zu klein, um da meine Zukunft für zu riskieren. Ja.
Ja, ich glaube halt, das habe ich ja schon tausendmal im Pod gesagt, dass man die Zukunft, die man da riskiert, dass die halt, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass die so gut sein kann, wie wenn man jetzt dieses Team um LeBron und AD, der so spielt, noch maximiert. Und das ist halt auch so ein bisschen der Weg, den man eingeschlagen hat, nachdem man die ganze Zukunft damals für AD getradet hat, was auch irgendwie Teil des Deals war, dass man LeBron bekommen hat, for free, in der Free Agency, und dass man dann damit aufhört, während LeBron halt immer noch für sein Alter unfassbar spielt und irgendwie late prime ist und dann jetzt vor allem AD halt wieder endlich wieder spielt, als wäre er in der Prime, was er halt immer noch ist, dass man dann das nicht irgendwie versucht zu maximieren. Das würde ich halt nicht nachvollziehen können. Aber ich bin mittlerweile auch ein bisschen davon abgerückt, unbedingt diesen Turner Buddy Hield Trade zu machen, weil ich halt sehe, dass AD auf der 5 unfassbar gut funktioniert und dass er da anscheinend jetzt auch keine Anstalten macht, da nicht spielen zu wollen oder irgendwie sowas. Von daher würde ich jetzt auch eher gucken, ob man andere Pakete bekommen könnte. Und klar, wenn man irgendwas bekommt, ohne die First abzugeben, was einen theoretisch weiterbringt, dann ist das eine sehr gute Idee. Deswegen vielen Dank dafür. Wir müssen jetzt auch hier einen Schlussstrich ziehen. Die Aufnahme geht schon 2 Stunden. Der Pod wird wahrscheinlich im Endeffekt dann auch ungefähr so lang sein. Und das war jetzt bei mir das absolute Maximum, was ich für die Folge hier machen wollte. Wir haben jetzt manche Teams nicht so wirklich besprochen. Utah haben wir vorhin mal erwähnt. Da gibt es aus meiner Sicht immer noch Kandidaten und ich glaube es auch erst, wenn die Deadline verstrichen ist, dass keiner von denen getradet wird. Aber wir nehmen wahrscheinlich nochmal so einen ähnlichen Pot auf und die Mock-Trade-Deadline vor der Deadline. Also das sollte ja wirklich heute so ein erster Überblick eigentlich werden. Dafür war es schon ziemlich ausführlich. Es gibt viele Namen, die wir kurz angeschnitten haben. Die Bulls, ja, könnten es eventuell einreißen, auch wenn sie zuletzt wieder ein bisschen besser gespielt haben. Da könnten dann Spieler verfügbar werden, seien es irgendwelche Starter oder irgendwelche Backups. Da haben wir jetzt heute nicht so wirklich drüber gesprochen. Auch die Wolves könnten eventuell was machen, aber vielleicht probieren sie es auch einfach erstmal noch weiter mit der Truppe, die sie jetzt beisammen haben. Die Nets, muss man mal abwarten, ob die eventuell noch was machen. Ich glaube, das war jetzt durchaus ausreichend und wie gesagt, war ja auch nicht der letzte Pod mit dir zu diesem Thema. Deswegen vielen Dank, Sven, für deine Top 10 Trade-Kandidaten. Ich bin jetzt auch alle meine losgeworden.
Wieder viel zu viel Übereinstimmung.
Ja, aber es ist, scheint ja dann doch relativ offensichtlich zu sein, welche Kandidaten wir jetzt hier sehen als potenzielle Trade-Kandidaten und welche dann halt noch unwahrscheinlicher sind.
Ja, ich hoffe auch immer, dass das Gespräch drumherum interessanter ist wie die Kandidaten selber. Ja. Ich glaube, das macht es ja irgendwo auch immer ein bisschen aus.
So ist es. So ist es. Ja, deswegen vielen Dank allen, die sich das hier reingezogen haben. Nochmal danke an Kicks fürs Sponsern dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
Ciao.